Eins.
Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen bei der Linux Lounge, Folge 286. Ich bin der Chris und ich bin nicht alleine, sondern heute bin ich wieder dem ganzen Team vor Ort. Oder na, jeder ist bei sich zu Hause, aber wir sind alle füreinander da. Und zwar ist bei mir der Dennis.
Ja, schönen guten Morgen.
Und der Michael.
Ich bin auch wieder dabei, hallo.
Ah, schön, dass wir mal alle wieder zusammen sitzen und eine Sendung machen. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Letztes Mal Termin nicht leider total. Konflikt gehabt und tausend Sachen zu tun gehabt und das hat leider vorne und hinten nicht gepasst. Aber ich freue mich, dass ich ja wieder dabei sein darf, dass ihr mich nicht irgendwie zwischenzeitlich schon irgendwie rausgeschmissen habt.
Na, Quatsch. Wir nehmen, was wir kriegen können oder so. Nein, ich würde sagen, es war ja bei mir nicht anders. Ne? Wenn man den Sommer jetzt zurückdenkt, es war doch ein bisschen stürmisch irgendwie zwischendurch. Hat immer irgendjemand gefehlt. Und wir haben es trotzdem irgendwie gemanagt und trotz kleiner technischer Pannen und teilweise gar nicht aufgenommener Sendungen, Hust, ist alles gut gelaufen.
Also mein Rekord-Button leuchtet gerade. Ja. Ich bin mir sicher, warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob die Datei auf der Festplatte größer wird.
Auch immer ein guter Hinweis, ja.
Okay, nein, ich glaube, wir haben sogar eine Aufnahme. Wir können sogar loslegen.
Okay, dann würde ich sagen, legen wir direkt los, oder?
Neues aus dem Repo.
Und da habe ich direkt das erste Thema, und zwar ein Utility, was ihr kennen solltet, wenn ihr irgendwas mit Textdateien oder Markup-Formaten macht. Pandoc hatte in der Zwischenzeit die Releases 3.4 und 3.5. Und Pandoc ist ein Utility, welches euch quasi erlaubt, von so ziemlich jedem Textformat in jedes andere Textformat zu konvertieren. Doc, DocX, PDF, HTML, Markdown, verschiedene Markdown-Flavors, also es ist ein wirkliches Schweizer Taschenmesser und eine der größeren Änderungen, die mit 3.4 kam, schon am 9. September, war, dass der Default für die PDF-Engine von WKHTML to PDF, hieß das Projekt früher, zu WYSIWYG gewechselt wurde. Einfach weil dieses ältere nicht mehr so genutzt wurde und nicht mehr maintained wurde und WYSIWYG ein Projekt ist, was noch maintained wird und kann natürlich sein, dass wenn ihr einfach den Default genommen habt, dass eure PDF-Ausgaben dann leicht anders aussehen, aber ihr könnt auch mit PDF-Engine auch noch andere wählen und euch das einmal angucken. Und mit dem 3.4er und 3.5er Update kam es auch zu kleineren Fehlerbehebungen und Verbesserungen so ziemlich an jedem Format. Also ich wollte erst auflisten hier irgendwie DocX, LaTeX, HTML-Writer, ASCII-Doc-Writer und so ein Zeug, aber dann habe ich aber festgestellt, so ziemlich in jedem Format haben sie irgendwas geändert. Also wie immer ist das Pandoc-Projekt auch am Leben und wird weiterentwickelt.
Für diejenigen von euch, die vielleicht in der akademischen Welt unterwegs sind und vielleicht auch zufälligerweise Informatik studieren oder irgendwie an der informatischen Fakultät tätig sind und häufiger vielleicht auch mal ihre Ausarbeitungen oder Hausarbeiten mit Markdown-Files zu einem wunderschönen PDF konvertieren wollen. Den sei übrigens noch hier am Rande das wunderbare Template für Pandoc namens Eisvogel ans Herz gelegt. Den Link schmeiße ich euch später mit in die Shownotes.
Genau, also das ist tatsächlich eine Art und Weise, wie man Folienpräsentationen macht, dass man mit Markdown das irgendwie runterschreibt und dann mit Pandoc da die PDF-Slides daraus kriegt, schon tatsächlich sehr angenehm. Habe ich auch früher so gearbeitet. Gut, machen wir weiter mit FIPT oder auch Firmware Update Daemon. Der hatte nämlich jetzt ein neues Major Release, nämlich 2.0 wurde veröffentlicht. Und die größte Änderung bei 2.0 ist einfach, dass sehr viel mit Altlasten aufgeräumt wurde. Nämlich, dass einige alte Legacy-Signing-Formate und Metadaten-Formate rausgeschmissen wurden und auch einige Einlesen von Datenbanken, also einiges optimiert wurde. Also es startet schneller, braucht weniger RAM. Und ich habe auch gelesen, Remove Legacy CLI Tools. Ich weiß jetzt, ich habe es mir leider noch nicht angeguckt, bin noch nicht dazu gekommen, aber ich hoffe mal, dieses Firmware Update Manager und Tool, diese beiden Tools, die irgendwie dasselbe im Hintergrund machen und ob das ein bisschen aufgeräumt wurde. Nun ja, und natürlich die gleiche Menge an Bugfixes und Änderungen dabei. Sie sind auch weg von libgusb hin zu dem libgusb und sysfs Interface, was weniger Dependencies hat und einfacher sich integrieren lassen sollte. Und Support für 19 neue Devices, die ihr in dem Changelog seht, den ich verlinkt habe.
funktioniert ja inzwischen schon ganz gut. Also zumindest unter Gnome ist es ja ganz gut integriert. Und deswegen, weiß ich nicht, wie läuft das bei euch unter KDE?
In Discover kann man das tatsächlich auch, sieht man dann die ganzen Updates mit. Also das ist ein eigenes Repository. Und das ist aber auch, wenn ihr jetzt nicht Gnome oder KDE habt, auf der Kommandozeile auch, gibt es einen Daemon, den ihr im Hintergrund laufen lassen kann, das Systemd-Dienst oder einfach das CLI-Util kann man aufrufen und kann man halt auch seine Firmwares updaten. Wo es ganz spannend ist, es gab zum Beispiel Angriffe auf die Logitech Wireless-Dongles schon, ist schon ein paar Jahre her. Aber die habe ich immer noch gefunden, zum Beispiel bei uns im Büro auf der Arbeit, dass die alte Filme haben, weil kein Mensch diesen Scheiß updatet und mit FUPT ist das auf jeden Fall sehr einfach und schnell machbar.
Ja, also ich habe das Einzige, wo ich im Moment ein bisschen Herausforderungen hatte oder in der Vergangenheit Herausforderungen hatte, war in Kombination mit SE Linux tatsächlich dann die Firmware-Update, also den Daemon entsprechend Sachen installieren zu lassen und die Firmware aktualisieiren zu können. Ich nutze ja OpenSUSE mit MicroOS und AN Desktop, ne? Das ist ja alles sowieso erstmal nur ein Release-Candidate und ich hoffe, dass das dann in Zukunft gefixt ist, ne? Dass das auch weiter funktioniert, wie man es normalerweise unter anderen Distros auch gewohnt ist. Kommen wir zu was anderem, nämlich einer ganz kleinen Nachricht, nämlich schon eine erste Ankündigung für LXQt 2.1. Das ist ja der Merge aus RazorQt und LXDE. Ja, das soll dann irgendwann mal zu einem ursprünglichen LXDE wieder zusammengeführt werden. Und da gab es ja quasi dieses Paradebeispiel. RazorQt und LXDE haben dasselbe Ziel gehabt. Sie sind da zusammengegangen, haben die Ressourcen zusammengepackt und LXDE hat daraufhin GTK liegen gelassen und sie sind jetzt in der Version 2.0, also eine davor, über die wir jetzt sprechen, schon auf Qt 6 gewechselt, also ne, alles ziemlich aktuell. Und jetzt aber in 2.1 ist der Fokus viel, viel stärker auf die Wayland-Kompatibilität. Und da sich Wayland super stark von X11 halt unterscheidet, sind einige Funktionen, die sie jetzt gerade nach und nach einpflegen, noch in 2.1 auch noch nicht ganz da. Also was ich sehr spannend fand, sie haben sogar in den LXQt Session Settings, also in den Einstellungen, in den grafischen Einstellungen eine Möglichkeit hinterlegt, in der man den entsprechenden Kompositor festlegen kann. Also ob man Kwin Wayland verwenden möchte oder Hyperland oder Sway oder Wayfire oder WL Roots oder so. Das kann man dann entsprechend ausstellen oder einstellen. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass sich da auch LXQt nach vorne entwickelt und ich drücke uns allen die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass wir, sagen wir mal, die größten Desktop-Environments tatsächlich endlich auch ganz normal unter Wayland nutzen können.
Und ich habe mitgebracht ein Tool, was ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte. Also wir hatten es, glaube ich, mal erwähnt, aber ich habe nie dazu gekommen, es auszuprobieren. Radical wurde in der Version 1.0 veröffentlicht. Und zwar ist das ein radikal anderer Git-Ansatz. Ich hatte mal den Wunsch geäußert, ich weiß nicht, in welcher Sendung es war, dass ich bei der ganzen Kollaboration mit Git und Repositories es eigentlich auch stark fände, wenn man Issues, Merge-Request-Diskussionen mit im Protokoll von Git verewigen könnte und dass man quasi auf Git-Ebene das so weit standardisiert, dass auch sowas wie Issues und Pull-Requests gesynkt werden könnten zwischen verschiedenen Git-Plattformen. Ich glaube, das war ein Rahmen von dem VCS-System, was SQLite verwendet, weil die haben auch was Eigenes, glaube ich, was das sogar integriert hat. Wie dem auch sei, Radical versucht das für Git umzusetzen. Und zwar ist das nicht nur, dass das die Issue-Diskussion und Merge-Request und sowas, dass das Teil des Protokolls und Teil des Repositories ist, sondern auch das Discovery, das Datenaustausch geht sogar dezentral, also über einen Peer-to-Peer-Ansatz, wo man quasi komplett ohne Mittelserver ein Repository bearbeiten kann und Issues eintragen kann, Merge-Requests, Diskussionen, Reviews abhalten kann und kann auch lokal ein Webinterface starten, dass man das dann halt auf so einer Ansicht hat, wie man das von anderen Git-Hosting-Plattformen kennt. Und das hat vor kurzem das große 1.0-Release gehabt. Was mich jetzt allerdings ein bisschen irritiert hat, und ich weiß nicht, ob ich nicht lang genug gesucht habe auf der Seite, aber es scheint so, als würde Radical ihren Source selber hosten. Also den Source findet man auf Radical, was für mich als jemand, der die Software sich einmal kurz angucken will, bevor ich mir sie installiere, problematisch ist. Also vielleicht habe ich es nicht gesehen, es gibt noch irgendwo ein GitHub GitLab Mirror, aber das wäre ganz gut zu haben, bevor man das nutzt. Aber interessantes Projekt und ich würde es auf jeden Fall gerne einmal ausprobieren demnächst.
was ich gerade beim Überfliegen so gesehen habe, ist ja dieses Video, das du gerade schon quasi angedeutet hast, dass sie das ja so als Peer-to-Peer Kollaborationstool aufgebaut haben und sie benutzen auch hier den Begriff des Seedings, was man ja aus BitTorrent eigentlich kennt. Also offensichtlich scheint es so zu sein, dass man den Code oder beziehungsweise das, was man in Git hat, nicht mehr direkt über einen Server verteilt, sondern eben dadurch, dass es bei dir auf der Maschine läuft, gibt es irgendwo einen Daemon im Hintergrund, der dann das wiederum an andere Leute verteilt, die versuchen, diesen Code zu bekommen. Also sehr interessant.
Genau, und das ist halt komplett Peer-to-Peer, nur das Discovery der anderen Nodes, da musst du halt irgendwo, also du musst irgendwo anfangen zu suchen. Du kannst nicht random IPs verbinden und hoffen, dass du damit irgendeine Verbindung hinkriegst. Und so. Das sind diese Seeder-Nodes, die, soweit ich das gelesen habe, verstanden habe, aber nichts mit dem Source-Code, also das ist security-mäßig nicht, dass die jetzt lesen könnten, was da Git ausgetauscht wird, sondern die helfen halt beim Discovery. Und man kann die auch selber betreiben. Das ermuntern die sogar. Die würden sich freuen, wenn mehr Leute Seeder-Nodes betreiben. Aber im Prinzip wäre man komplett ohne Server, wäre das machbar. Das ist die Idee. Spannend. Wenn es denn so funktioniert, also vielleicht hat ja jemand unserer Zuhörer schon mal Erfahrung damit. Vielleicht hat er ja schon mit Radical gearbeitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand da Erfahrung teilt. Bin ich sehr interessiert dran. Nun ja. Apropos Arbeiten, wenn ihr auf der Arbeit sitzt und Remote Homeoffice macht, ist es ja manchmal sehr, dann sieht man sich, dann fehlt so ein bisschen so das Büroräumchen um sich herum. Und wenn man das so ein bisschen emulieren will, gab es ein Projekt, das vor ein paar Jahren zu den C-Zeiten sehr bekannt wurde, Work Adventure. Und zwar Work Adventure hat in Version 1.22 neulich veröffentlicht und Matrix-Support eingebaut. Und zwar ist das so eine Art 2D-Chat, wo man mit so grafisch so ganz simpel pixelartmäßig Level nachbauen kann und kann halt zum Beispiel sein Büro nachbauen und hat dann da so Zonen, wo man chatten, wo ein Textchat aufploppt oder so. Und das Witzige ist, man kann halt zu Leuten hingehen und wenn man in deren Nähe ist, ploppt der Voice-Chat quasi automatisch auf. Und man emuliert so ein kleines bisschen damit diese Interaktion, dass man von Leuten hin und her gehen kann und mit denen quatschen kann oder die können halt sagen, ich bin gerade beschäftigt und dann geht das nicht. Und die Chat-Funktion kann man jetzt halt auch mit Matrix bridgen und Matrix dafür nutzen. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ich weiß, dass zu früheren Zeiten auch ein paar Hackspaces Work-Adventure betrieben haben. Und deswegen mal so die Frage an unsere Zuhörer. Vielleicht gibt es ja ein paar Hackspaces oder überhaupt noch irgendwelche Locations, die noch ein Work-Adventure betreiben. Und vielleicht kann man da ja mal zwischendurch vorbeikommen. Also wir so als Linux-Launch fänden das mal super spannend. Schreibt uns doch mal und dann können wir mal gucken. Vielleicht kommen wir mal vorbei. Und zuletzt in dieser Kategorie noch eine Last-Minute-Einsendung. Die hatte der Pascal lieberweise noch mit uns geteilt, gerade im Chat. Und zwar, wenn ihr libarchive nutzt. Das ist eine Library, die quasi verschiedene Kompressionsformate vereint und nicht nur ein Format, also zip, tar, cpio, gzip, alles auf einmal kann. Und die haben gerade frisch vor ein paar Stunden 3.77 veröffentlicht, was einige Crashes, die wohl bei einigen Formaten von tar und gzip passiert sind, behoben haben und auch wo sie aufhängt und ein paar Memory Leaks behoben haben. Also wenn ihr das nutzt, gibt es auf jeden Fall ein schönes, frisches Update.
Ich wollte gerade sagen, also nutzen tut das wahrscheinlich so ziemlich jeder. Ich glaube, libarchive ist so ziemlich im Kern von jeder größeren Distribution drin. Also betrifft das sehr viele, glaube ich. Man darf mich gerne korrigieren.
Aber die Frage ist, wie oft macht man sich bewusst, welche Updates die Core-Libraries des Systems haben? Ich dachte mit Nutzen so jetzt so aktiv bewusst nutzen. Aber du hast vollkommen recht. Es ist eine sehr zentrale Komponente, die von wirklich vielen Tools genutzt wird, ja.
Und mir fiel nämlich gerade auf, ich habe da direkt mal kurz hier, yay, libarchive in meinem Manjaro gemacht. Und mein Manjaro hat immer noch 3.7.5. Beunruhigend. Aber kommt bestimmt bald.
Dann ziehen wir mal weiter zum
Newsflash.
Da fange ich direkt an mit dem Kernel-Updates. Und zwar gab es jetzt ein riesengroßes Update, worauf sehr viele Leute sehr lange gewartet haben. Und zwar hat der Kernel 6.12 die Echtzeit-Patches, die Realtime-Kernel-Funktion integriert. Und dazu muss man wissen, dass dieser Kernel, diese Realtime-Funktionalität in einem alternativen, also in einem Branch davon mitgepflegt wurde und die Patches immer aktualisiert wurden, dass sie mit gegen den aktuellen Kernel bauen, seit bereits 20 Jahren. Und seit bereits 20 Jahren wird daran gearbeitet und nun endlich kommen sie jetzt in den Kernel rein. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt Realtime? Kann ich damit jetzt beim Game, habe ich mehr FPS oder so? Ja, leider nicht. Realtime-Kernel bedeutet, dass die Scheduler im Kernel, die versuchen festzustellen, wann welcher Prozess läuft, auf welchem Kern und wann ein Prozess unterbrochen wird, um Platz zu machen für einen anderen Prozess, dass man denen vorhersehbare Zeiten mitgeben kann. Sprich, dass man in der Lage ist zu sagen, dieser Prozess muss auf jeden Fall in 100 Millisekunden wieder aufgerufen werden oder ich möchte 100 Millisekunden lang jetzt die Kontrolle vom Prozessor haben und laufen lassen. Und der Kernel muss einem das garantieren können. Und das kann der Linux-Kernel tatsächlich in seiner Normalfunktion, konnte er das bis jetzt nicht. Es gab immer wieder Sachen, die das interrupten könnten und dann dafür gesorgt haben, dass der Prozess nicht drankommt. Und mit diesen Realtime-Patches ist es nun möglich, dass ein Prozess das garantieren kann. Was zum Beispiel ganz interessant ist für irgendwelche kritischen Maschinen, Bremsen im Auto, Industrieanlagen und sonstige Sachen, wo es teilweise darauf ankommt, dass man in einer gewissen Zeit fest antworten kann. Dann weitere Kernel-News habe ich mitgebracht, dass es eine längere Diskussion gab zwischen Kent Oversight und Linus Torvalds, dem, jetzt habe ich hier geschrieben, Linux Torvalds. Nein, der Herr ist Linus Torvalds. Und zwar geht es darum, dass das Bcache-FS ja mittlerweile in den Kernel gemerged wurde, als neues, alternatives, modernes Dateisystem mit vielen modernen Features. Allerdings in der Vergangenheit es schon mal passiert ist, dass während eines Release-Candidates der Build gebrochen ist und ein Release-Candidate gepusht wurde von einem Kernel, der gebrochen war, weil tatsächlich Bcache-FS-Patches da Probleme hatten. Und jetzt sind auch wieder Patches aufgetaucht zu einem Release-Candidate-Zeitraum, die relativ groß sind und viele Sachen ändern und vorher nicht auf der Mailingliste waren. Und Linus hat dann mal ein bisschen ausgeholt und sich ein bisschen ausgekotzt und gesagt, was das denn für ein Scheiß soll, dass so kurz vor einem Release-Candidate noch immer so große Änderungen kommen, dass die Patches vorher nicht auf der Mailingliste waren. Und Kent hat geantwortet und tatsächlich, hui, also ich habe euch die Mailinglisten-Thread mal verlinkt, aber da ging es ein bisschen hin und her und Kent Oversight hat auch darüber gesprochen, dass der so ein bisschen nach dem Motto, hey, wie viele Filesystem entwickelst du so und da sind nun mal wichtige Sachen und meint Linus auch so hier, ja, wenn deine Änderungen irgendwie so kurz vor Ende sind, woher kann ich dann wissen, dass die getestet sind? Die sehen aus, als wären die jetzt eine Woche alt. Wir wollen nicht irgendwie so ungetesteten Code im Kernel haben in dem Release. Dann sagt Kent aber, ja, wir haben aber Kunden und die sind getestet und die Sachen laufen schon seit vielen Wochen und mit großen Terabyte und Petabyte Datensätzen. Und da ging es so ein bisschen hin und her. Und ich habe euch auch ein Video verlinkt von Brody Robertson von YouTube, der da auch eine Einschätzung zugegeben hat. Und zumindest nicht, dass ich ihn jetzt besonders gerade dafür wertschätze, aber ich finde, dass er es ist so, wie er sagt. Das Problem ist, dass Kent Oversight tatsächlich ein sehr gutes Dateisystem hat, sehr viel Erfahrung hat, auch sehr viel getestet wird, aber anders arbeitet als der Linux-Kernel. Und der Linux-Kernel verlangt, dass Patches vorher auf der Linux-Kernel-Mailingliste aufschlagen, dass die Leute sich die angucken können und darüber reden können. Und wenn jemand außerhalb irgendwelchen Quatsch entwickelt und dann da reinpusht, dann ist das ein anderer Prozess. Und die passen hier nicht mit aufeinander. Und das Kent doch ein bisschen mit sehr großem Ego und sehr großen Worten hier zurück sagt. Und es wäre ein Gebäsche von Linus. Und man sieht, dass da die Stimmung richtig am Kippen ist. Und tatsächlich für Linus, der dafür bekannt ist, immer so sehr starke Aussagen zu machen, ist das tatsächlich noch relativ sachlich, wie er erklärt, du hör mal, wenn du mit uns mitarbeiten willst, dann musst du halt so mit uns arbeiten. Und wenn nicht, dann schmeißen wir dein scheiß Dateisystem halt raus. Also das ist tatsächlich etwas, was ein paar Mal aufgeflogen ist, ob Bcache-FS vielleicht doch wieder aus dem Kernel raus sollte. Einfach weil die Entwicklungsprozesse nicht zueinander passen. Und zwischendurch hat auch noch hier Jason Donnefield, der Entwickler von WireGuard, sich mit eingemischt über Testing-Systeme gesprochen und es gab einigen Fortschritt dabei, wie man robuster den Code sichtbarer testen kann und auch sicher gehen kann, dass solcher Code nicht einfach kurz vorher reinkommt. Aber man sieht auch, dass Torvalds nicht sehr begeistert ist von dem, wie Kent arbeitet und die Patches einfliegt. Und was ich wirklich sehr, sehr schade finde, weil Bcache-FS, finde ich, ist ein großartiges Dateisystem. Aber Kent scheint auch da, weiß ich nicht, dann hatet er zwischendurch noch gegen ButterFS, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, aber es ist halt nicht sachlich in so einer Diskussion und dann ist so, Also da ist ein sehr interessanter Mailinglisten-Thread, den habe ich euch verlinkt und bevor ich weiter darüber erzähle, könnt ihr ja selber mal drüber schauen.
Meine 10 Cent dazu, ja, du hast recht, Linus Torvalds ist sehr bekannt dafür, dass er Dinge auch mal unsanft äußert, um das mal so zu formulieren. Aber ja, Pascal schreibt es auch gerade schon, ne, kennt, ist da jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt und wäscht gerne gegen andere Dateisysteme. Vor allen Dingen in der Diskussion, die du jetzt erwähnst, ist es auch einfach derailing. Es hat halt überhaupt nichts mit der Tatsache zu tun, dass es halt für den Kernel einen festen Prozess gibt, wie Dinge approved werden und dass es auch richtig ist, dass Linux darauf besteht, dass die so gemacht werden. Ich meine, wie du schon sagst, das ist halt sehr viel Meinung. Ne? Man muss halt gucken.
Ich habe diesen Thread durchgelesen und bei mir herrscht da so viel Zwiespalt, weil einerseits verstehe ich es total, auch was Ken sagt, weil mit Verlaub ButterFS, ich habe ButterFS gefeiert, geliebt und habe es, ich habe das vor 10 plus Jahren schon getestet und als Fuse-Dateisystem und dann als Dingens habe ich das versucht einzubinden und habe das genutzt und es hat so oft bei mir Daten gefressen. Es ist so oft broken gegangen. Für ein Dateisystem, was irgendwie den Promise hat, immer konsistent zu sein und nie kaputt zu gehen, ist es einfach ein Dateisystem, was furchtbar ist. Ich war schon im Source Code von ButterFS. Der ist furchtbar und Spaghetti. Und ich bin ich habe mittlerweile festgestellt, so das Dateisystem, ja, es funktioniert, wenn es funktioniert. Also ich verstehe Kent sehr, verstehe aber auch, wie Pascal das gerade schreibt. Es ist in dieser Diskussion einfach voll fehl am Platze. Und hör auf, gegen andere Dateisysteme zu bashen und konzentriere dich auf die Probleme, die angebracht wurden. Also, ja.
Wie zum Beispiel benutzt die Mailingliste. Ist ja jetzt auch nicht so viel verlangt in Zeiten, wo E-Mail jetzt schon, würde man sagen, abgehangen
ist. Ich muss BcacheFS auf jeden Fall mal nochmal mich mehr damit beschäftigen, weil ich habe große Hoffnung dahin gesetzt, weil das ist das, was Kent, wie gesagt, total unprofessionell und nicht sehr sachlich kommuniziert, aber ein Dateisystem muss deine Daten speichern. Und es ist scheißegal, welche Features es hat, wie schnell es ist und wie toll der Algorithmus ist, den du hast. Wenn dabei deine Daten geschrabbelt werden, bringt das nichts. Und das ist so sein höchstes Mantra, was ich halt gehofft habe, bei ButterFS zu haben, nicht hatte. Und deswegen hoffe, dass es bei BcacheFS ein Dateisystem ist, wo ich eigentlich immer weiß, meine Daten verschwinden nicht.
Ja. Aber wenn Entwickler schon miteinander diskutieren, in diesem Fall ist, glaube ich, Gendern unnötig, aber EntwicklerInnen sollten auch Dank erhalten und vor allen Dingen alle EntwicklerInnen von Open Source Software sollten Dank erhalten. Und da gibt es eine sehr spannende Geschichte, über die ich gestolpert bin, über ein anderes Thema, zu dem gleich noch kommen werde. Aber ein Tool, das ich jedem ans Herz legen möchte, einfach mal um zu gucken, was man denn so eigentlich hat, ist thanks.dev. Es ist anscheinend ein Tooling, das man sich installieren kann, aber nicht muss. Ich glaube, da kann man auch einfach GitHub-Repos direkt auf der Webseite irgendwie angeben und das analysiert euren Dependency-Tree und ist dann in der Lage zu sagen, wer auf welchen Open-Source-Bibliotheken und Projekten euer Source-Code beruht und welchen dieses verwendet. Und ihr könnt dann ein Budget einstellen, welches ihr irgendwie gerne verteilen möchtet, als Dankeschön an diejenigen, die das maintainen. Und dann kann man das direkt irgendwie verteilen. Ich finde das sehr interessant und habe das vorher noch nicht gesehen und werde das auch in Zukunft auf jeden Fall mal nutzen und mal schauen, wem ich denn alles so zu danken habe.
Gibt es da auch eine Angabe darüber, wie viel quasi Referenzen in dem einzelnen Code drin sind oder nur die Erwähnungen der einzelnen?
So genau, habe ich Quellen und Repos. Ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Kann ich dir gerade.
Ja, ein bisschen spannend, ne? Also wenn man irgendwie eine Software hat, die sehr elementar auf einer oder zwei Software-Elementen basiert und das noch mit analysiert bekommt, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, ganz gut, da sich ein stärkeres Bewusstsein anzueignen.
Ja, also es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass das in irgendeiner Form dass du hier das mit deinem GitHub oder GitLab verlinken kannst. Das tue ich jetzt gerade auch einfach mal direkt live hier und schauen wir das mal an. So, jetzt nehme ich mal hier mein privates Repository und nehme mal hier irgendein spannendes, keine Ahnung, was haben wir denn hier schönes rumliegen? Irgendwas Lustiges, was ich mal gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mal Penpot, habe ich mir mal irgendwann geforkt. Dann schauen wir uns mal Penpot an. So, und jetzt sagt er hier, please note first time dependency analysis may take some time. Ja, okay, gut, das wird jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Aber der analysiert jetzt anscheinend diese Codebase und braucht dafür jetzt ein bisschen Zeit und dann wird er da irgendwelche Dinge ausspucken. Ich bin mal gespannt. Ich berichte gleich.
Ich wollte sagen, wir haben das Thema bezüglich wie Open Source Maintainer, wie einfach ist das, wie dankt man denen, kommt gleich noch ein paar Mal. Also mach das mal im Hintergrund, Chris, und lass uns das gleich nochmal aufgreifen.
Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der 38. Chaos Communication Congress in Hamburg ist wieder angekündigt worden. Vom 27. bis zum 30. Dezember seid ihr herzlich eingeladen, beim CCH, beim Congress Center Hamburg, wieder es ins CCC zu verwandeln. Und ja, es wird wie jedes Jahr, abgesehen von den entsprechenden RC3, also den Remote Chaos Experience Sachen, wird es wieder spannend. Ich war letztes Jahr dabei und werde auch dieses Jahr nochmal da hinfahren, um es auch Leuten nochmal näher zu zeigen und so. Genau, also der Titel des Ganzen, diesmal, es ändert sich ja jedes Jahr das Motto als auch das Design, und das Motto dieses Jahr ist Illegal Instructions. Und sie schreiben selber, die Zeichen stehen auf Sturm, die politischen und rechtlichen Bemühungen, das Abgleiten Europas in fragmentierte, unfreundliche Überwachungs- und Repressionsgesellschaften zu verhindern, werden immer weniger wirksam und nachhaltig. Es ist an der Zeit, sich wieder auf gute Traditionen zu besinnen. Technischer Widerstand gegen Überwachung, Vermessung, Datenschnorcheln und Infiltration ist dabei eine der notwendigen Komponenten. In diesem Sinne wird der 38. Chaos Communication Congress unter dem Motto Illegal Instructions einen verstärkten Fokus darauf legen, wie wir menschenfeindliche Technologien durch illegal Instructions überlisten können.
Boah, hab ich Bock.
Ich wollte auch sagen, sie gehen auch sicherlich davon, machen wir wieder eine Sondersendung, gehe ich davon aus, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also wir beide sind ja schon abgesprochen, ne? Wir haben ja schon ein Zimmerchen gebucht und warten jetzt nur noch darauf, dass die Tickets irgendwann mal loslegen, dass der Ticketverkauf loslegt. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich freue mich total riesig darauf, weil es ist ja nach wie vor der größte deutsche IT-Sicherheitskongress, den man besuchen kann. Und ich finde immer auch in Sachen digitale Gesellschaft auf jeden Fall der wichtigste Taktgeber mindestens in Europa, wenn nicht sogar weltweit einer der wichtigsten. Und dementsprechend bin ich da total gespannt, was die Leute das alles berichten werden. Das Call for Papers übrigens ist schon draußen, also wenn jemand irgendwie gerne da was beitragen möchte, ist jetzt die Zeit gekommen, um sich an den CCC zu wenden. Und da mal sich kundig zu tun, wie man da sein Thema unterbringen kann. Die Talks ist, glaube ich, schon aufgesetzt oder so. Okay. Ich kann schon mal berichten, es dauert noch ein Momentchen. Scheinbar gibt es da irgendwelche Runner, die im Hintergrund laufen, und es dauerte eine Weile, bis der überhaupt losgelegt hat bei thanks.dev. Aber wie ich überhaupt zu thanks.dev, ich muss das noch ein paar Mal sagen, kam, war über die Open Source Pledge. Und das scheint eine neue Initiative zu sein, zumindest höre ich jetzt zum ersten Mal von ihr, und zwar soll die Geld in die Kassen der Open-Source-Projekte spülen. Und wie soll das genau passieren? Die Open-Source-Pledge richtet sich speziell an For-Profit-Unternehmen, und der Too Long Didn't Read bezahlt halt Open-Source-Maintainer, sie sagen halt, um sich als Teilnehmer an diesem Open-Source-Pledge, das soll quasi eine Art Qualitätsinitiative sein, um sich da quasi dazu zählen zu dürfen zu diesem Pledge, muss man mindestens proaktiven Stuff, also wenn man jetzt irgendwie 20 Leute beschäftigt zum Beispiel, oder sagen wir mal 10 der Einfachheit halber, dann soll man für jede dieser Personen mindestens 2000 US-Dollar pro Jahr abgeben an Open-Source-Projekte oder spenden an Open-Source-Projekte. Das würde also bei 10 Mitarbeitenden dann eben halt 20.000 US-Dollar pro Jahr bedeuten. Und man muss diese Spenden dann offenlegen in einem jährlichen Report, und das muss man dann eben halt irgendwo zur Verfügung stellen, sodass diejenigen, die die Open Source Pledge maintain, das überprüfen können. Also ich denke mal, wahrscheinlich werden die sich dann auf Geschäftsberichte oder sowas dann beziehen. Und man kann das Ganze dann eben halt mit einem Blogpost zum Beispiel dann halt irgendwie, oder eben halt über die Geschäftsberichte dann, wenn man zum Beispiel eine GmbH oder sowas ist, muss man sowas ja machen, bekannt geben, dass man diese Sachen gespendet hat. Und das scheint mir erstmal eine gute Sache zu sein, daraus quasi so eine Art, würde mal sagen, wenn man sich da eben halt einträgt, kann man das sicher auch sicher damit Werbung machen, beziehungsweise sagen so, hey, wir sind Teil des Open Source Pledge, wir unterstützen quasi diejenigen, die uns unterstützen, weil letzten Endes ist ja die Idee dahinter, alle, die gesamte digitale Welt profitiert von Open Source Software, und nur sehr wenige der Profiteure geben was von diesem Profit auch wieder zurück und höhlen damit das System der Open Source Welt mehr oder weniger aus. Und das scheint hier das Ziel zu sein, da etwas dem entgegenzusetzen.
Man muss sich das mal in Perspektive setzen, wie viel man an Software laufen hat. ihr habt jetzt in einer Firma irgendeine Anwendung, die läuft auf irgendeinem Server, einem Docker-Container oder Kubernetes oder irgend so ein Quatsch, und habt da irgendwie megabyteweise hunderte, tausende, weiß ich was, an Code. Wie viel davon selber geschrieben ist und wie viel davon basiert auf existierenden Projekten und Open-Source-Projekten. Und klar, einige davon, eure Datenbank oder so, da stehen andere große Organisationen hinter, die Profit einnehmen und funktionieren. Da stehen aber auch hunderte, wenn nicht sogar noch mehr, kleine Projekte drunter, wo einfach Leute privat sitzen und irgendwas machen. Und 2000 Euro pro Jahr, jetzt guck mal, was in der Softwarefirma so ein Entwickler pro Jahr kostet. Also,
das ist nicht ohne.
Man muss natürlich schauen, was ist, die Frage ist, was hat man jetzt davon, wenn man diesen Open Source Pledge, also nicht, was hat man davon im Sinne von, was für Vorteile hat man da? Man macht das, weil man das möchte, aber ich kann ja auch einfach so 2000 Euro in die Hand nehmen und irgendeinen Entwickler unterstützen im Jahr. Warum sollte ich mich dem Open Source Pledge anschließen? Hast du da, ist das da irgendwie transparenter, was da die Idee ist?
Es ist wirklich genau das. Also sie machen da tatsächlich aktiv Werbung, zum Beispiel für thanks.dev, und sagen, benutzt zum Beispiel dieses Tool, um herauszufinden, wen ihr eigentlich, also wessen Technologien ihr da verwendet, also welche Open Source Projekte ihr nutzt in eurer Codebasis, beispielsweise. Und nutzt halt dieses Tool, um zu spenden, und schreibt das irgendwo hin, und dann dürft ihr euch, wenn ihr eben halt diesen Threshold erfüllt von eben halt, ihr habt so und so viele MitarbeiterInnen und pro entwickelnde Person in eurem Unternehmen spendet ihr eben halt 2000 US-Dollar oder mehr pro Jahr, dann dürft ihr euch mit dazu zählen. Das ist alles, was ich jetzt so erstmal davon mitgenommen habe. Viel transparenter ist das jetzt erstmal, also ich habe da jetzt noch nicht weiter gegraben, wo es herkommt oder so, also da müsste ich jetzt so ein bisschen recherchieren, aber das hat für mich erstmal gereicht, um es mitzunehmen.
Auf jeden Fall. Das Thema, wie sehr man Open Source unterstützen sollte und wie man es kann, ist jetzt gerade, wie ich schon vorhin angedeutet hatte, durchaus mehr Thema bei uns, was wir ein bisschen vertiefen wollen. Und zwar gab es eine Nachricht vom Open Source Business Alliance, eine Organisation, die sich halt für Nutzung von Open Source und Firmware stark macht. Das habe ich jetzt auf GNU/Linux.ch gefunden, und die berichten darüber, dass in den geplanten Haushalt für 2025 in Deutschland die Zuschüsse und Förderung für Open Source gekürzt werden und eingestellt werden sollen. Und das Ganze hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, nachdem es einen offenen Brief der Pfeiler IT-Firma, das ist eine kleine IT-Firma, die sich für Open Source halt und im Consulting einsetzt, und die haben einen offenen Brief geschrieben, der dann auch ein bisschen weiter rumgegangen ist, ein bisschen publik geworden ist, der gerade unsere Abgeordneten anspricht in Deutschland hier, um die halt nicht die Förderung zu kürzen und nicht zu sparen an Open Source, weil das tatsächlich problematisch ist. Und genau, ich werde ihn jetzt nicht mehr vorlesen, ich habe ihn verlinkt, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dass man da dran bleibt, weil es gibt ja einige Projekte, wo unsere Regierung tatsächlich sehr gut Open Source unterstützt, und wir müssen aufpassen, dass das nicht eingestellt wird oder zurückgeht. Ein so ein Projekt ist zum Beispiel der Sovereign Tech Fund. Und zwar ist der Sovereign Tech Fund ein Förderprogramm vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der in den letzten Jahren durchaus schon ein paar Mal in unsere News gespült wurde, weil sie tatsächlich sehr aktiv große Open Source Projekte unterstützen. Und das ist richtig schön zu sehen mit deutschen Geldern und nicht nur kleine Summen. Also ich glaube, letztes Jahr war es GNOME mit irgendwie 1 Million Euro tatsächlich, die unterstützt wurden. Es war davor irgendwie GStreamer 200.000, FFmpeg 157.000 Euro, FreeBSD mit irgendwie knapp 700.000 Euro. Also das sind so Projekte, die sie in den letzten Jahren unterstützt haben. Und das neueste Projekt, was sie jetzt quasi sichern konnten, ist für sehr nette GmbH. Das ist eine Firma, die beschäftigt einige Samba-Entwickler. Und sie wollen das Samba-Projekt unterstützen, und zwar auch mit 688.000 Euro. Und haben sich so 17 Milestones für verschiedene Kernfunktionalitäten und verteilter Betrieb von Samba und so, da ist eine Liste verlinkt, und haben vor, das bis Februar 2026 alles umzusetzen, und haben jetzt halt diese 688.000 Euro für Samba freigegeben, was sehr schön zu sehen ist, weil das halt auch ein Projekt ist, was vielleicht im Hobbybereich nicht ganz so häufig verwendet wird, aber ein sehr wichtiges Open-Source-Projekt ist, auch zur Interoperabilität mit Windows.
Kleiner Nachtrag übrigens, du hattest ja gerade danach gefragt, wer da hinter dem Open Source Pledge ist. Ich habe nochmal geschaut. Also dahinter sitzt wohl Sentry zentral. Also die Idee scheint von den Sentry-Leuten zu kommen. Sentry.io, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Code-Analyse-Tool. Und scheinbar ist das aber in eine eigene Organisation übergegangen. Open Source Pledge ist selber eine Organisation auf GitHub. Und da sind Contributor aufgelistet, die da anscheinend aktiv da sich wohl in verschiedenen Arbeitsgruppen da organisieren und versuchen da eben halt das voranzutreiben. Also das scheint schon ein, es kommt quasi aus einer Gruppe von Leuten, wahrscheinlich aus Sentry heraus und hat sich aber dann verselbstständigt in verschiedenen kleinen Arbeitsgruppen und wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, werden sich da auch mit nach und nach immer mehr Leute zu finden, die vielleicht aus anderen Projekten kommen und das aber zum Beispiel auch durch Öffentlichkeitsarbeit, schätze ich mal, hauptsächlich dann unterstützen wollen.
Alles klar, danke für den Nachtrag. Ich bin immer noch gespannt, was bei Thanks.dev dabei rumkommt. Aber um mal so ein Gegenbeispiel zu geben, wie es anders laufen kann in Open-Source-Projekten, also nicht positiv unbedingt. Und zwar ist, dass ein Open-Source-Projekt eine Firma dahinter For-Profit wird, dass sie komplett darauf ausgelegt ist, börsenorientiert ist und Gewinne einzumachen und dann natürlich auch nach den Regeln des Marktes und der Wirtschaft spielt und dann auch, wenn es finanziell schwieriger wird, nach Notlösung greifen muss. Ein Beispiel dafür ist MariaDB. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch, MariaDB war mal ein Fork von MySQL, nachdem man mit einigen Sachen nicht so zufrieden war, auch von Oracle, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und MariaDB wurde jetzt allerdings komplett verkauft. Also die Firma dahinter war börsenorientiert und wurde jetzt komplett verkauft an K1 Investment Management. Und das klingt genauso, wie es ist. Also den Artikel, den ich verlinkt habe, den Nachrichtenartikel dazu, ist halt ein komplettes mit Corporate Speech gesprickter Artikel über, was sie nicht alles machen und was für Bank Investments und was für Vorteile und bla, bödeltöt. Muss aber auch sagen, also MariaDB, die saßen, ihr Headquarter war im Silicon Valley und in Dublin oder so, also die waren schon sehr weit von dem Gedanken einer Open-Source-Firma, sondern es war eher eine sehr börsennotierte kommerzielle Firma mit einem Open-Source-Produkt. Was das jetzt bedeutet für MariaDB, bleibt abzuwarten. Ich zweifle aber irgendwie daran, dass sich das irgendwie jetzt super im Positiven auswirken wird, ist so meine Einschätzung. Aber ja, das ist halt ein Thema, was wirklich sehr, sehr viele Open-Source-Entwickler betrifft, dass die kleinen Leute, die kleinen Projekte sehr wenig Dankbarkeit erfahren. Und auf Heise habe ich euch verlinkt eine Studie, die gemacht wurde. Das ist von Rightlift, State of Open Source Maintainer Report, heißt das, wo sie 437 Maintainer befragt haben, irgendwie 45% davon mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich Open Source, wie es mit ihren Projekten ist, wie sie zufrieden sind, wie die Entwicklungen, wie die Prozesse laufen. Und dabei ist halt also wenig überraschend hingekommen, dass es einen sehr großen Teil gibt an Entwickler, die einfach hinschmeißen und aufhören und dass so ein Drittel der Maintainer tatsächlich schon drüber nachgedacht hat, aufzuhören und hinzuschmeißen. Meistens auch fehlende Dankbarkeit und Anerkennung. Da geht es zum Beispiel speziell das Thema Software Security, wo Erwartungen gestellt werden von größeren Firmen oder anderen Firmen, die das nutzen und dann nur nichts bezahlt werden soll oder nur lächerlich bezahlt wird und dass dann teilweise Leute rein in ihrer Freizeit das machen neben normalen Berufen. Und gerade im Thema Security, was halt sehr wichtig ist, aber nicht unbedingt immer das Spaßigste am Entwickeln, das sehr schwierig ist. Gleichzeitig stellt aber dieser Report von Rightlift hervor, wie sehr im Open-Source-Bereich diese Etablierung von standardisierten Prozessen zur Erfassung von, also zum Melden von Security-Problemen, Scoring-Systeme, Vulnerability-Datenbanken, dass da Open-Source, dass auch die kleinen Projekte und die Maintainer viel mehr sich an diese Standards halten und dass das wirklich sehr gut funktioniert. Also das ist sehr löblich, weil halt auch IT-Security immer wichtiger wird und das macht Open-Source, das wird ja gut abgebildet. Nur die Entwickler sind dann meistens halt, landet es doch wieder bei dem einen Entwickler, der da zu Hause sitzt und dann am Samstagabend irgendwie sein Projekt patchen muss und Release machen muss, weil es ein Problem gab. Und das ist schlimm, das ist kritisch. Das ist ein Thema, was hatten wir schon häufiger bei der Linux Launch. Aber es gibt dieses lustige Bild von XKCD, wo es diese Klötzchen, Bauklötzchen gibt, hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen. Und da ist der große Software-Stack, wo irgendwie das halbe Internet drauf läuft. Und unten drunter ist ein so ein kleines Bauklötzchen, da steht diese eine kleine Library, die von dem einen einsamen Entwickler aus Nebraska maintained wird. Und deswegen, wenn wir die ganze Zeit jetzt darüber sprechen, wie kann sich das lohnen? Ich bin jetzt gespannt, Chris, gab es schon bei thanks.dev da irgendwelche Ergebnisse?
Ich wollte mich gerade in die Shownotes reinschreiben. Ja, genau. Es gibt da was. Übrigens noch als kleinen Hinweis, genau dieses XKCD ist übrigens auch in dem About von dem Open Source Pledge. Da haben sie das auch mit angegeben als ein schönes Bild, wie man beschreiben kann, wie die Situation gerade so ist. Also, ThanksDev ist fertig mit meinem GitHub-Account und ist da einmal durchgerödelt. Schon mal gut zu erwähnen, ich habe da jetzt meinen kompletten GitHub-Account freigegeben. Da sind einige Forks drin. Es gibt eigentlich nur drei, nämlich zwei angefangene Advent-of-Code-Repositories und mein Rust-Jot-Decode Command-Line-Tool, das ich mal geschrieben habe aus Langeweile und weil ich Rust lernen wollte. Die sind tatsächlich die einzigen, die jetzt angezeigt werden. Die Forks, die ich habe, zählen nicht mit dazu. Das heißt, ThanksDev unterscheidet das schon und analysiert keine Forks, sondern nur die eigenen Tools, beziehungsweise die eigene Codebasis. Und bei Rust Jot Decode zum Beispiel habe ich jetzt zwei große Dependencies, nämlich Rust Base 64 und Asserted as JSON, die ich verwende, um eben halt JSON Web Tokens zu decoden. Natürlich nur decode, nicht decrypt. Also wenn da ein encrypteter Teil ist, dann kann ich den nicht anzeigen mit dem Tool. Also keine Sorge, Leute, so krass ist das nicht. Basically macht es einfach nur Base 64 Rolle rückwärts. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, in meine Dependencies reinzugucken. Also die zeigen mir zum einen, worauf es beruht. Und dann kann ich aber auch zum Beispiel sagen, okay, auf welchen GitHub-Accounts sind denn meine Dependencies zugeordnet? Wer hat dazu also contributed zu meinen Dependencies? Und ich kann jetzt quasi selber hier auf den Donations-Tab kann ich gehen und sagen, okay, wie viel möchte ich denn spenden? Keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe $20 im Monat habe ich jetzt über. Ich möchte gerne irgendwie noch 5% davon an thanks.dev geben, damit das betrieben werden kann. Oder sagen wir mal 10, sind wir mal so. Dann schlüsseln wir das jetzt auf. Also ich habe jetzt hier $20. 88 Dollar Cent gehen jetzt an Stripe, wenn ich das jetzt über die buchen würde. Knapp $2 sind ein Tipp an thanks.dev und der Rest ist eben halt $17.21 ging als Contribution an Open Source Software, wenn ich jetzt donaten würde. Man wird dann auch dazu aufgefordert, seine steuerlichen Details anzugeben, sodass man eine ordentliche steuerliche Angabe machen kann. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es jetzt in Deutschland tatsächlich irgendwie steuerabzugsberechtigt ist. Da müsste man tatsächlich mal fragen. Wahrscheinlich oder gucken, ob
es schon... Spenden sind abzugsfähig, wenn du einen Spendenbeleg hast. Den hoffentlich
dann kriegst,
wenn du das da...
Den wirst du dann wahrscheinlich kriegen. Ja, genau. Also das ist ziemlich gut gemacht. Also es ist eine schöne kleine Seite, die funktioniert alles on-site. Da musst du jetzt nicht irgendwelche Tools für installieren oder so, aber es geht halt dann dementsprechend auch nur mit gitlab.com oder github.com Repositories von dir. Mist. So wie hätte ich das sehen kann.
Also wenn es so einen größeren Vorfall gibt, und da kommen wir gleich auch nochmal in den News zu einem Thema, wo ich merke, dass ein Open-Source-Projekt oder ein wichtiger Verein oder sowas bedroht ist oder finanzielle Unterstützung braucht, dann ist meine so, wenn ich so eine One-Time-Spende mache, meistens so meine Logik so, naja, wenn du irgendwie mal abends am Wochenende ausgehst, holst dir ein paar Bierchen, einen Cocktail, ein paar Snacks und dann säufst du dir irgendwie einmal die Hacke voll am Abend, dann kannst du auch mal 30 Euro, gibst du mal locker irgendwo aus. Mhm. Das ist so mein Betrag, wo ich sage, wenn ich das versaufen kann, dann kann ich das auch mal als eine Spende rausgeben. Und da wir in der Sendung hier mal viel reden davon, unterstützte was, würde ich jetzt einfach mal Taten folgen lassen und würde jetzt folgenden Vorschlag mal live in diese Sendung hier reinstellen, dass wenn wir im Chat auf IRC oder Matrix jemand hat und jemand gerade mir einen Screenshot zeigt, dass er bei irgendeinem Projekt bis zu 10 Euro, ich mache drei Spenden bis zu 10 Euro, das wird bei 30 Euro sind, irgendwas spendet, dann würde ich die einfach mal verdoppeln und würde ich einfach mitspenden und würde ich dann auch nochmal meinen Screenshot herposten, wie ich gespendet habe. Wenn das mit einem Spendentechnik ist, die, also wenn das thanks.dev, PayPal, keine Ahnung,
ist. LibraPay.
Genau. Dann verdoppel ich die Spende bis zu 30 Euro, sage ich jetzt einfach mal in der Sendung, wenn das jetzt jemand die nächsten 2-3 Tage bei uns im Chat postet, dann mache ich das. Weil, muss man unterstützen. Open Source. Okay. Hat noch jemand was zu dem Thema? Sonst würde ich jetzt aber mit dem nächsten weitermachen. Weil, passt eigentlich auch noch ein bisschen zur Open-Source-Unterstützung, wobei ist ein bisschen kritischer, dass nicht alle Leute so zufrieden sind mit dem, was Mozilla in letzter Zeit macht. Allerdings hat Mozilla auch so ein Mozilla-Builders-Programm, wo sie auch finanzielle Unterstützung für Open-Source-Projekte rausgeben und hat über dieses Programm $100.000 an Ente.io gegeben. Was zur Hölle ist Enter.io? Naja, Enter.io ist eine alternative Image-Hosting-Plattform, also so ein bisschen so eine Google-Bilder-Alternative, wo ihr quasi euch online Speicher holen könnt und habt ihr Client-Apps für verschiedene Mobilgeräte, auch Desktop und auch im Web. Mit dem Vorteil allerdings, dass die, soweit ich richtig verstanden habe, die Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, also Ende-zu-Ende verschlüsselt quasi, dass eure Clients untereinander die Bilder lesen, ohne dass die auf dem Server jemand lesen kann. Und ihr könnt auch den Server selber hosten, ist alles Open Source, also auch die Server-Backend-Software findet man in deren Repositories, ist nur nicht so bequem oder schön verpackt, also das ist so ein bisschen die Finanzierung des Projekts, basiert auch darauf, dass sie diesen Online-Speicher bereitstellen und dass man da quasi ein bisschen Geld für lässt, aber es ist alles Open Source und vielleicht mal eine interessante Alternative, das andere Open Source Projekt, welches gerade sehr bekannt ist, Image hieß das, genau, also Image mit CH am Ende, ist gerade auch sehr bekannt und das wäre mal interessant zu sehen, wie das sich so mit Enter.io verglichen ist. Also wenn ihr da Erfahrung habt, auch gerne mal mit uns teilen.
Was mir gerade noch einfällt, by the way, Enter.io, ich hab's gerade mal geguckt, deswegen habe ich so einen Moment gebraucht, haben wir zuletzt erwähnt in der Linux-Launch-Folge 279. Kam tatsächlich vor kurzem schon vor.
Okay.
Ja. Ich habe euch auch eine News mitgebracht zu einem anderen besonderen Projekt, von dem, glaube ich, jeder, der im Internet schon mal unterwegs war, irgendwie profitiert hat und das leider immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und zwar The Internet Archive hat zuletzt wieder unter starken DDoS-Attacken gelitten. Und es sind noch mehr schlimme Dinge passiert für diejenigen, die sich denken, ja gut, DDoS ist nervig, aber damit kommen die wahrscheinlich klar, das kennen die schon, ja, war schon schlimm, also es war wirklich nicht gut erreichbar und parallel aber anscheinend, also zeitlich sehr nah zueinander dazu, gab es einen Einbruch in die Server, wo sie dann über 30 Millionen Zugangsdaten gestohlen haben. Also ich glaube, die Passwörter sind nicht kompromittiert, allerdings eben halt der gesaltete, encryptete oder gehashte Passwortteil wurde eben halt, wie gesagt, gestohlen. Das heißt, man sollte sein Passwort auf jeden Fall ändern. Und gleichzeitig auch noch über einen Supply Chain Angriff in einer Polyfill Bibliothek scheinbar gab es auch noch ein Defacing. Also da sind irgendwie es sind keine schlimmen Dinge passiert, sondern man hat einfach nur quasi spaßeshalber irgendwelche Anzeigeelemente in diese Bibliothek mit reingefummelt. Also es war irgendwie alles sehr zeitlich nah beieinander und es ist nicht so einfach, das irgendwie auseinanderzuziehen, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, als Heise davon berichtete, gab es zumindest noch keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen drei Ereignissen. Dementsprechend, ja, da sind mal wieder schlimme Dinge in dem Internet Archive passiert, das ja sowieso immer wieder auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Und da zum Beispiel schon mal die erste Inspiration für eine mögliche Spende. Genau, und damit seid ihr jetzt auch über deren letzte Probleme bestens informiert.
Das ist genau eins dieser Projekte, wo die Donation-Page leider gerade offline ist, aber ja, sobald das wieder geht, werde ich da meine drei Bier und einen Cocktail draufwerfen, weil man muss sich vorstellen, das ist das Backup des Internets. Also da gibt's auch nicht ein Backup von den Daten. Und hätte jetzt einer der Angreifer wirklich so weit in die Systeme vorgreifen können, dass er die Daten kaputt machen könnte, würde er halt effektiv Geschichte des Internets vernichten. Ich weiß nicht, wie in meinem Leben man kaputt sein muss und falsch abgebogen muss, um auf sowas zu tun oder sowas überhaupt nachzudenken. Die Theorien dahinter sind auch schon wieder sehr wüst, also die Gerüchteküche brodelt dahinter.
Auf jeden Fall.
Und es gibt durchaus einige große Akteure, die was gegen das Internet Archive haben. Es gab ja zuletzt auch große Rechtsprobleme mit den großen Content-Mafia Industrien und Firmen. Und das ist nicht, dass ich jetzt sage, dass die damit was zu tun haben mit dem Hack, aber es ist halt man muss schon moralisch sehr kaputt sein, um sowas als Ziel zu haben.
Ja, sad.
Okay.
dann wollen wir mal weg von dem ganzen Geldthemen und sonstige Sachen und hin zu was anderem. Und zwar ein Entwickler, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe in Dings Launch. Mike Blumkranz ist ein Valve-Entwickler, der sich viel für den Grafikstack einsetzt und unter anderem Sync als Vulkan to OpenGL Layer hat, von dem ich ja gerne früher auch mal öfters berichtet habe. Ist allgemein sehr aktiv im Mesa und dem ganzen 3D-Treiber-Stack unter Linux. Und da gab es jetzt eine etwas größere Bewegung und Diskussion. Und zwar ist es so, dass im Wayland-Stack, also das, was das Protokoll ist, was euer GNOME-Display-Manager oder KDE-Display-Manager im Hintergrund nutzt, um zu zeichnen, da gab es manchmal Streitigkeiten. Und manchmal sind Dinge nicht vorangekommen. Und vor allem, so wie beschrieben das wurde, ist, dass Leute Vorschläge gemacht haben für neue Protokolle oder neue Features und die dann kaputt diskutiert wurden, bis keiner mehr Bock hatte oder Leute einfach gesagt haben, auf keinen Fall darf sowas rein und es fehlte so ein bisschen so eine richtige Governance-Struktur dahinter, sondern es war nicht immer so einfach und tatsächlich manche Änderungen, die da gar nicht so kritisch sind, nur weil irgendwie zwei Leute sich da in den Kopf eingeschlagen haben in den Kommentaren, haben dann Jahre gebraucht, bis sie gemerged wurden in Wayland oder das funktioniert oder nicht und das ist so ein bisschen der Frosch im kochenden Wasser. Keiner hat dann wirklich mal versucht, den Dreck aufzuheben und das mal wieder ein bisschen in Ordnung zu kriegen, bis Mike Blumkranz gesagt hat, so, boah, das geht mir jetzt so auf den Sack und hat einfach mal eine Proposal gemacht von mehreren Merge-Requests für eine neue Governance-Struktur. Auch wie man klar sagt, dass ein Feature oder ein Protokolländerung, die jemand vorschlägt, abgelehnt werden kann, wie man die vetoen kann. Und da gibt es klare Regeln und auch wie man, wenn man das missbraucht, was passiert und was man nicht passieren kann und was auch nach welchen Zeiten dann einfach gesagt wird, so, jetzt haben wir uns dreimal im Kreis geritten in der Diskussion, wenn jetzt keiner aktiven Veto ausspricht, wird das gemerged, um einfach voranzukommen und Änderungen zu kriegen. Und tatsächlich wurde es auch sehr positiv aufgenommen. Natürlich gibt es einige Personen, die da noch in der Diskussion immer halt ein bisschen auf Krawall gebürstet sind, aber generell war eigentlich, dass viele Leute sich endlich mal gefreut haben, dass da jemand sich mal getraut hat, das Thema anzufassen und das gerade zu kriegen. Und hoffentlich hilft das auch, wenn das dann so akzeptiert wird und umgesetzt wird, dass wir auch im Mesa und Wayland etwas schneller neue Features und Voranschritt machen und dass sich nicht mehr gefühlt alles so lange hinzieht.
Weißt du, heute ist weg vom Geld. Ich muss nochmal hin zum Geld.
Okay.
Und zwar gab es vor kurzem eine kleine, ich glaube, heiße Titelte mit Schlammschlacht zwischen dem WordPress-Gründer Malenweg und dem eine der größten Firmen im WordPress-Universum, nämlich der WP Engine. Und zwar, was tun die? WP Engine ist ein alteingesessenes Unternehmen in Sachen WordPress. Die sind ein WordPress-Hoster, die entwickeln Tools dafür, die haben sehr viele Add-ons dafür geschrieben, also Plugins, und sind da sehr bekannt. Und teilweise wird WP Engine auch durchaus mit WordPress gleichgesetzt, wobei WordPress eigentlich Automatic ist, aber dazu kommen wir gleich. Die wurden jedenfalls übernommen durch ein Venture Capital Konsortium und da hat Malenweg dann plötzlich angefangen, eben tatsächlich mit den Leuten da zu interagieren und hat ihnen gesagt, ey, ihr holt euch jetzt einen Riesenhaufen Geld nochmal irgendwie rein und fangt jetzt irgendwie an, noch mehr Geld verdienen zu wollen. Also ne, ich meine, man holt sich Venture Capital meistens, um noch mehr Kapital zu generieren. Und davon sehen wir irgendwie gar nichts. Also wir im Sinne von WordPress sieht davon ja gar nichts. Also ihr seid zwar, gehört zwar zu den Top 5 Contributern, aber ihr habt in den letzten, ich glaube im vergangenen Jahr irgendwie nur so knapp 50 Stunden irgendwie an Arbeitsstunden hinzugefügt und Spenden tut ihr ans Projekt auch nicht. Und irgendwie ist das alles doof. Und jetzt hat er sich wohl dazu hinreißen lassen, ein Ultimatum zu setzen und gesagt, hier, ich bin jetzt demnächst hier auf den Community Summit und ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder da mal einen ordentlichen Beitrag zu leisten oder zumindest mit Arbeitsstunden zu kompensieren, euch mir das zuzusichern, dass ihr das tut. Und ansonsten kann ich ja mal erwähnen, wie eure Geschäftspraktiken gegenüber WordPress so sind und das mal thematisieren auf diesem Summit. So zumindest war dann der Gegenvorwurf dann seitens WP Engine, die dann nämlich direkt Malenweg mit einer Klage bedachten, dass er das Unternehmen wohl erpressen wollen würde. In der ganzen Diskussion ist das jetzt gerade schwierig, weil das Thema ist folgendes. Es geht unter anderem auch darum, wie die Marke WordPress genutzt wird. Und WordPress gehört tatsächlich gar nicht der Foundation, die existiert. Die wurde von Malenbeck damals mal gegründet, sondern die Foundation hat damals, als Malenbeck persönlich die Rechte an WordPress an die Foundation übergeben hat, hat diese die wiederum weitergegeben an Automatic Inc., was eine Firma, For-Profit-Firma von Malenbeck gegründet ist. Deswegen sehen das einige Leute in der Community ein bisschen kritisch, was da jetzt gerade so läuft. Und tatsächlich ist es so weit gekommen, dass es wohl auch bei Automatic zu ich will jetzt nicht sagen Kündigungen kam, aber sind Leute gegangen unter dem Angebot seitens des CEOs, dass wenn man mit dem aktuellen Vorgehen nicht zufrieden sei, dass man doch auch hier mit einer Abfindung dann auch gerne das Unternehmen verlassen dürfte. Und davon haben wohl einige Handvoll an EntwicklerInnen wohl Gebrauch gemacht von dieser Möglichkeit und sind gegangen. Also da ist gerade irgendwas im Busch für Leute, die WordPress benutzen, und das sind im Internet in der Regel sehr viele. Scheint es wohl angebraten zu sein, da mal so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, wie es da weitergeht, weil ist vielleicht nicht ganz irrelevant, wenn zwei der größten Firmen in diesem Universum sich gerade miteinander einen kleinen Fight liefern.
Genau, dabei ist noch zwei Dinge zu berücksichtigen, nämlich das eine, dass Tumblr ja von Automatic auch gekauft worden ist. Und die jetzt gerade dabei waren oder auch immer noch sind, Tumblr komplett quasi auf die WordPress-Basis zu überführen, so dass die NutzerInnen davon nichts mitbekommen, aber sie zumindest nur noch einen Software-Stack quasi zu organisieren haben und eben nicht doppelte Arbeit leisten müssen, was ja erstmal nett ist. Das andere, wo ich mir aber mehr Sorgen mache, ist, also es zeigt mal wieder, dass Hierarchien nicht funktionieren, weil wenn einen durchdrehenden Gründer Inhaber und wie auch immer hast, einen Leiter, dass der quasi so ein ganzes Projekt, wenn er mal durchdreht, wieder in also komplett in versenken kann. Mhm. Dazu kommt, dass WordPress ja auch stark ans Fediverse angebunden ist und Malenweg sich da auch immer wieder eingebunden hat, was ja erstmal positiv ist. Aber das bedeutet aber auch, dass er natürlich ordentlich Gewicht hat in der Diskussion, dass es ähnlich meines Erachtens, natürlich jetzt nicht im selben Verhältnis, im selben Kräfteverhältnis, aber das ist eine ähnliche Diskussion wie, warum wird Meta überhaupt überall so eingebunden, egal ob das jetzt im Fediforum ist oder auch beim Social Web, nicht Konsortium, kommen wir später zu. Aber das ist ein Problem. Ja, also wenn Michael Pfefferle beispielsweise da dieses Plugin weiterentwickelt und dann vielleicht Kohle von WordPress bekommt oder Unterstützung oder so, ist ja alles toll. Aber da stellt sich dann natürlich wieder die Frage, möchte man gerade wenn es quasi nicht diese Foundation gibt, die da wirklich auch nochmal durch irgendwie Markenrechte oder sowas ein bisschen Druck auf Malenweg aufbauen kann. Vor allem muss man sich diese Foundations auch nochmal genauer angucken, weil eine Foundation ist erstmal eine Stiftung, da geht einfach nur Geld rein. Und wenn die Stiftung so ausgestaltet ist, dass sie sowieso Malenweg in die Hände spielt, dann ist das keine unabhängige Instanz, ja, selbst wenn da die Rechte jetzt bei der WordPress Foundation liegen würden. Und das muss man so ein bisschen berücksichtigen, dass diese ständigen hierarchischen Strukturen ein Riesenproblem darstellen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, das in kapitalistischen Systemen herrscht. Aber das ist ein viel größeres und anderes Thema, über das wir hier nicht reden werden.
Ich glaube, man muss auch gar nicht zum Kapitalismus da gehen, sondern es ist allgemein, da sind Persönlichkeiten. Also der Matt Malenweg war ja auf The Privagen, hat ein Interview mit dem geführt, wenn man so ein bisschen erfahren möchte, wie der so drauf ist. Und es ist tatsächlich, ich finde einige der Argumente gar nicht so daneben. Also VP Engine, was sie da machen und wie sie die Community quasi schädigen, in meiner Ansicht nach. Aber ich glaube, egal wo man hinguckt, die haben alle da irgendwo einen Schlag weg. Alle Beteiligten.
Aber du hast vorhin im Chat mit Pascal hast du Mozilla erwähnt. Ich sehe da was in unserer Timeline unserer Sendung. Rede doch mal über Mozilla.
Wollen wir das nicht in die Aftershow verschieben? Dann haben wir unsere Themen noch vorher durch.
Okay, dann rede nur über den Review-Prozess zu uBlocker Engine.
Ja, Mozilla hat verkackt. hat nämlich Quatsch gemacht. Sie haben ein Add-on-System, wo sie, also ihre Add-on-Plattform, wo man Add-ons veröffentlichen kann. Und es gibt auch ein Prüf- und Review-System, was durchaus sinnvoll ist, damit da nicht jeder Quatsch veröffentlicht wird. Und das hat aber allerdings dazu geführt, dass uBlock Origin mal aus den Add-ons delistet wurde und nicht mehr verfügbar war. Ein Add-on, was ich auch verwende, was ich tatsächlich als so ein bisschen die Ergänzung zum Werbeblocker ein bisschen advanced, aber man kann halt das Internet mit einem Haufen weniger JavaScript ausführen, was durchaus ich positiv finde. Aber unabhängig davon ist uBlock Origin ein bekanntes Open-Source-Add-on und der Entwickler Raymond Hill hat er auch schon seit längerer Zeit, also das ist alles sehr offen. Und das wurde allerdings aus dem Add-on-Store geschmissen, weil es keine Privacy Policy hat, Minified Obfuscated Code enthält und Telemetrie ohne Nachfrage zurücksendet. Ja, und das sind durchaus Dinge, wo man sagt, so ja, okay, dann ist schon wahrscheinlich ein guter Grund, dass es rausgeschmissen ist. Wäre denn nicht das kleine Detail, dass dieses Projekt und Raymond Hill hat das alles sehr gut nachgewiesen, sowohl eine Privacy Policy hat, keinen Obfuscated und Minified Code enthält und auch keine Daten sammelt und auch nichts nach Hause schicken kann, weil es halt keine Daten sammelt. Da muss auch niemanden fragen. Also da hat einfach das Review-System komplett versagt bei Mozilla. Und nachdem es das irgendwie im Internet dann so ein bisschen groß aufgebläht wurde, ist das auch ein paar Tage später wieder restored worden und man hat gesagt, hier war ein Fehler und tut uns leid. Aber es ist durchaus schon schade zu sehen. Die Frage ist, wie kommt sowas zustande? Also ich meine, dass man solche App-Stores, solche Sachen irgendwie nicht alle per Hand durchgucken kann, dass es da irgendwie automatisierte Prozesse gibt und dass wahrscheinlich automatisierte Prozesse ja auch zugeschlagen haben, kann ich nachvollziehen. Dann sollte aber bei größeren Projekten noch jemand drauf gucken. Kann mir auch nicht vorstellen, dass da nicht noch jemand drauf geguckt hat, aber da muss irgendwie schon einiges schiefgelaufen sein, dass man dann ein bekannteres, größeres Projekt rausschmeißt und da haben sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und als letztes noch von mir aus dem Bereich Social Media und Kommunikation, da haben wir ja gleich noch mehr Themen dazu. Und einer der Plattformen, die von einer der Ex-Gründer von Twitter dann gemacht wurden, ist Blue Sky. Und Blue Sky ist angefangen oder ist jetzt immer noch eine Closed Source, eine nichts Besonderes und nichts, was man unbedingt beachten sollte, aber wir hatten es schon ein paar Mal in der Sendung, es gibt durchaus einige Bemühungen, die Datensouveränität und einige Sachen zu Open Sourcen und einige Prozesse zu erweitern. Unter anderem haben sie das Protokoll zur Kommunikation zwischen dem Austausch, also zwischen Messages für diese Kurznachrichten, wie Twitter sieht das aus, ein Twitter-Klon quasi, das Protokoll dazwischen, das AT-Protokoll, und das haben sie veröffentlicht, Open Source gemacht und haben auch die Möglichkeit gegeben, dass man seine eigenen Nodes hostet, die dann quasi selber die Daten halten. Wobei man sagen muss, dass das Problem immer noch ist, dass die Daten, dass das über das Relay von Blue Sky geht. Also am Ende ist immer noch ein zentraler Anbieter dahinter. Nichtsdestotrotz versuchen sie dieses Protokoll jetzt weiter zu standardisieren, das offene Protokoll rein zu veröffentlichen und haben in dem Artikel, den ich verlinkt habe, auch darüber gesprochen, dass sie weitere Vorstellungen haben, dass sie auch dezentrale Moderierung und viele der in Anführungsstrichen Vorwürfe, die es zu einer zentralisierten Closed-Source-Plattform machen, versuchen wollen anzugehen. Da sind bis jetzt alles nur warme Worte, man muss gucken, was daraus wird, aber es ist trotzdem zumindest einmal nett, das erwähnt zu haben. Und ich glaube, der Dennis möchte bestimmt was dazu sagen.
Ja, wir werden ja gleich nochmal. Sag ich was. Wir werden ja gleich nochmal ins Fediverse-Thema eintauchen, aber also egal, ob das jetzt Blue Sky ist oder irgendwelche anderen Firmen, die erstmal selber ein Protokoll entwickeln, ist ja erstmal nett, aber dass das irgendwie nicht mit einer Community gemeinschaftlich gemacht worden ist, dass sie quasi das jetzt nach Jahren, muss man ja ganz ehrlich sagen, jetzt so nachträglich versuchen, reinzuschieben, das macht es nicht besonders plausibel. Also da müssen sie wirklich, wie du das auch gerade schon angesprochen hast, müssen sie wirklich immense Arbeit dafür leisten, dass ich denen das abnehme. Ja, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber es ist also, ich finde das erstmal, das ist ähnlich wie bei Meta, muss man sogar vorsichtig sein, obwohl man da sogar mehr Anzeichen hat, dass sie sogar das Fediverse relativ angemessen einbinden oder so, aber wenigstens orientieren sie sich an ActivityPub und nicht an Blue Sky. Also da könnte man ja sogar Meta, also ich vertraue Meta in keinster Form, ne, aber da könnte man, hätte man mehr Hinweise darauf, dass man Meta vertrauen kann als Blue Sky. Weil die Bridge zum Beispiel, die es gibt, das ist auch so ein Privatding. Ja, also es gibt ja eine Bridge zwischen Fediverse und dem AT-Protokoll und Blue Sky. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat weder Blue Sky noch sonst irgendwer offiziell von denen irgendwelchen Input geliefert, sondern das ist wieder mal so ein Softwareprojekt, was irgendwie diese Kopplung umsetzt. Und da finde ich das sehr absurd, sowas nachträglich nachzuschieben.
Ich muss sagen, es wird jetzt bei mir nicht viel anders, meine Antwort. Ich erinnere an den XKCD 927, da geht es um Standards. Ne? Die erste Situation, es gibt 14 konkurrierende Standards. Und dann sagt er, was, es gibt 14 konkurrierende Standards? Wir brauchen einen universellen Standard, der alle Use Cases abdeckt. Okay, und dann hat man 15 konkurrierende Standards. Dankeschön. Warum zum Henker haben sie es nicht von Anfang an einfach mit einem bestehenden Protokoll, das Community-driven ist, das bereits dabei war, sich gut zu entwickeln, mit dran gehangen und es unterstützt und hätten einfach es bei dem Stand belassen, der schon da war. Aber egal. Ich glaube, das führt hier zu weit. Ja, ich bin bei Dennis.
Ja, dazu kommt noch, dass natürlich, wenn man jetzt erstmal zentralistisch angefangen hat, wenn der Dezentralisierungsaspekt also erst nachträglich wirklich kommt, ja, oder auch jetzt immer noch nicht genügend ausgebildet ist, dass trotzdem ja ein Netzwerkeffekt ja auf der zentralen Instanz zu sein schon existiert, ja, der ja genau das Problem ist von allen anderen zentralen Organisationen. Egal, ob ich das so ein bisschen wie bei Google Talk, ja, so, also, ja, wir haben jetzt auch mal so, also ich meine, da hat es sich ja sogar schon um einen dezentralen Standard gehandelt, aber selbst das konnte die Macht, quasi die Marktmacht, die Google damit dann schon hatte, ja, konnte das in keinster Form ausgleichen, ja, so am Ende wurde es dann sowieso eingesperrt. Ich muss aber sagen, es gibt durchaus Protokolle, die ja auch technisch wirklich was Neues oder einen interessanten Ansatz haben, die auch mit der Community entwickelt worden sind und die auch wirklich dezentral und sein sollen. Das ist so zum Beispiel sowas wie Noster, was wir mal hier, glaube ich, auch kundgetan haben. So, das ist ganz cool tatsächlich, weil es weil es deutlich sicherer ist tatsächlich als ActivityPub. Und wie Christoph gerade meinte, ne, so warum nutzt man dann nicht einfach ActivityPub? Vor allem, weil ActivityPub wirklich relativ eine Blank Slate ist. Also das ist wirklich super. Also wir sprechen ja inzwischen von Flavors, was Mastodon angeht. Das ist krasser als GitHub-flavored Markdown, was die Abweichung von irgendwie Standard, also ne, so was Abweichung angeht. Aber wenn Leute sagen so, ich implementiere ActivityPub, heißt das gar nichts, sondern es heißt erst dann etwas, wenn ich es mit einer entsprechenden Kompatibilität zu Mastodon oder zu Lemmy oder was auch immer umsetze, weil der Standard doch so allgemein ist und du dann einen speziellen Flavor sprechen musst.
Ich muss mir überlegen, welche Hot Takes ich jetzt reinstreue, um wie viel Ärger von euch zu bekommen. Aber ich spare mir mal, ich gehe mal ein, wo ich das Beispiel, was du gerade gesagt hast, tatsächlich, Dennis, mit dem ein Protokoll kann gut durchdacht, standardisiert sein und trotzdem einfach in gewissen Bereichen nicht vernünftig funktionieren. Und da muss ich tatsächlich an XMPP denken, als Java durchaus viel unterstützt, nur die Implementation der Clients und der Server mehr und mehr auseinanderdrifteten und es mehr und mehr Probleme gab, es immer anstrengender wurde, das zu nutzen. Und das ist so etwas, was mir gerade in den Sinn gekommen ist von dem Beispiel, wo du gesprochen hast, dass es schwieriger macht, wenn da ein Protokoll nicht, also etwas, wenn es etwas mehr Fokus ist, etwas mehr darauf geachtet wird, wie es implementiert wird, vielleicht dann auch besser geeignet ist für einige Anwendungsfälle.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Matrix-Unterthema in unserem Newsflash. Und zwar zwei Dinge, die eigentlich direkt miteinander zu tun haben. Es gab in Berlin jetzt vor einigen Wochen die Matrix-Konferenz, die dort stattgefunden hat. Es gibt auch noch den Schedule, den ihr euch selber angucken könnt unter 2024.matrix.org. Dort findet ihr die erste Matrix-Konferenz, die jetzt durchgeführt worden ist. Ist wirklich ganz nett. Also die haben eine ganze Schedule mit allen möglichen Themen. Natürlich am Anfang hat erstmal Matthew viel über Matrix in der Praxis erzählt, wie Föderation genau funktioniert. Also es gibt alles Mögliche. Ne? Invisible Cryptography ist ein Thema, was ich sehr spannend finde, einen spannenden Ansatz auf jeden Fall. Wie auch immer, man kann sich auf jeden Fall da einige Sachen von angucken und habe das auch getan, nicht direkt im Livestream, sondern dann nachträglich. Und was aber neben all den Themen, die da so aufgekommen sind und die ja teilweise sehr technisch bis ja doch relativ allgemein so ausrichtungstechnische funktionierten, gab es eine Aussage, die mich doch ein bisschen hat aufhören lassen, horchen lassen. Das war nämlich, dass Element oder beziehungsweise New Vector, die Firma hinter Element, offiziell ihre neue Element X App als Production Ready bezeichnet. Also die haben in der neuen Element Version, die jetzt schon Jahre, glaube ich, schon in Entwicklung ist, machen eine komplette neue Implementation in Rust. Ja, also nicht nur die Krypto, sondern viele andere Teile davon auch. Die Anmeldung soll jetzt über einen QR-Code stattfinden, statt über Emojis, und soll deutlich einfacher sein. Das wird auch alles dann, wird auch Teil dann entsprechend dieses Invisible Crypto-Themas sein, nämlich es ist inzwischen einfach zu einem Meme geworden, dass Leute sagen, ha, can't de-encrypt oder ja, can't de-encrypt the message, dass die Leute Matrix quasi nicht ernst nehmen oder Element nicht ernst nehmen als sinnvolle Konkurrenz, weil solche Nachrichten gibt's halt bei Signal und Co. nicht oder sehr, sehr selten. Und das soll sich verändern. Es soll für den Nutzer eigentlich gar keinen Aufwand oder irgendwas Besonderes mehr darstellen, dass Verschlüsselung stattfindet. Im Endeffekt soll es unmerklich passieren. Das hat natürlich auch so sein Risiko, aber sie versuchen das darüber abzufedern, indem sie sagen, mit der Anmeldung über den QR-Code machen wir auch gleichzeitig die Signierung der Geräte und können somit immer validierte Geräte oder verifizierte Geräte entsprechend feststellen. Und alles, was nicht verifiziert ist, wird auch entsprechend nicht, also kriegt auch keine Nachrichten und so weiter und so fort. Dazu kommen noch solche Sachen wie, dass auch Element Calls ja immens vorangeschritten ist, so dass es inzwischen auch mit multiplen Akteuren, die in einem Call sind, verschlüsselte Calls geben kann, und das wird jetzt alles nach und nach eingerichtet. Ich habe mir vor 2 oder 3 Wochen, also kurz nachdem ich den Vortrag da gesehen habe, als sie da sagten, ja, ist jetzt so production ready, also sagen wir mal so, es ist nutzbar, ne? Das kann man schon mal sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, alles ist irgendwie durcheinander, sondern sie haben die Features, die sie implementieren wollten und konnten bis zu dem Zeitpunkt, die funktionieren auch ziemlich gut. Aber man kann jetzt nicht denselben Feature-Reichtum erwarten wie bei dem normalen Element-Client, der noch umhergeht. Aber das als Production-Ready zu bezeichnen, finde ich trotzdem ziemlich abgefahren, weil es fehlen so, also für mich zumindest, elementare Sachen wie Spaces. Die sind tatsächlich nicht implementiert. Und es sind auch noch keine Threads integriert. Also ich kann keine Diskussions-Threads nutzen. Jetzt weiß ich natürlich, dass einige Leute da überhaupt nicht drauf stehen, aber für mich ist es tatsächlich ein elementares Ding. Und so habe ich also, als ich das vor 2 Wochen mal direkt aus GitHub runtergeladen habe und bei mir installiert habe, dann gemerkt, okay, das Ding reagiert deutlich schneller, aber es fehlen halt noch recht viele Features. Also ein bisschen Obacht, wenn ihr das selber ausprobiert, macht das gerne. Also wohlgemerkt, ich habe die Android-Version natürlich ausprobiert, nicht die iOS-Version. Keine Ahnung, wie weit die iOS-Version ist. Aber ihr könnt es selber einfach mal ausprobieren. Abonniert doch einfach mal als RSS-Feed den Feed über die Releases für Element X Android. Und dann guckt einfach mal, probiert das mal zwischendurch aus, weil ich glaube, die machen da auch ganz gute Fortschritte inzwischen. Und dieses Sliding Sync, also dass du sehr, sehr schnell beim ersten Einloggen sofort Räume und Direct Messages und so weiter siehst, das haben sie bisher wohl sehr gut gemacht. Und fand ich auch ganz spannend, sie hatten in den Vorträgen beschrieben, dass sie quasi so eine U-Form gemacht haben. Also sie haben erstmal gesagt, ja, okay, wir machen jetzt erstmal so ein Proxy, ne, um erstmal so ein bisschen ausprobieren, und haben sehr viele Ansätze ausprobiert, wie sie dieses Sliding Sync, also dieses schnelle Anzeigen von Nachrichten hinkriegen, und sind dann erstmal auf eine super komplizierte Form gekommen, ja, wo sie gesagt haben, ja, und dann und hier nur die 5 ersten Nachrichten und dann das und jenes, und sind dann quasi die Rolle rückwärts wieder gegangen und haben gesagt, okay, und jetzt schmeißen wir alles raus, was viel zu kompliziert ist, damit es in der Implementation, auch in den Dev-Kits, die es ja auch gibt, ne, auch Rust, Matrix SDKs und so weiter, dass wir das alles sehr, sehr einfach implementieren und sicher implementieren können. Und das fand ich auch schön beschrieben und so, deswegen auf jeden Fall meine Empfehlung, mal in die Livestreams reinzugucken und wie gesagt auch mal Element X auszuprobieren. Und wenn ihr da irgendwie Fortschritte seht oder Sachen, die euch besonders aufgefallen sind, schreibt es bei uns einfach mal in den Chat oder auch über Mastodon natürlich einfach mal als Ad-Reply, und dann können wir mal darüber quatschen, auch in den kommenden Sendungen. Ach so, ja, und ich werde es natürlich jetzt erstmal nicht benutzen. Also ich warte noch, bis da noch so ein paar Features nachgelegt sind, aber man kann es sich mal angucken, auf jeden Fall. Okay, hätte ja sein können, dass er da auch noch was zu... Achso, stimmt, eine Sache fehlt noch. Multi-Accounts, ja, was sich ja alle wünschen, ist übrigens mit dieser Neuimplementation in Rust und so weiter deutlich einfacher überhaupt umzusetzen. Eine gute Basis. Bei Fractal geht's ja schon. Aber das soll in Element X auch irgendwann mal kommen. Aber die Softwarebasis ist halt da, um das überhaupt machen zu können. Das ist schon mal ein ganzer Schritt nach vorne.
Ich glaube, du hast die wichtigsten Punkte alle schon gesagt und in Anlehnung an meinen Exkurs über XMPP und Jabba, wenn Matrix das schafft, dass auch alle Clients jetzt halbwegs vernünftig dieselben Features unterstützen und es auch Clients gibt, die etwas weniger uselig zu bedienen sind als Element und ich das meinen Eltern empfehlen kann, ohne dass die mich also alle 2 Wochen irgendwas nicht funktioniert. Ja, bin ich sehr froh drüber.
Schau ich positiv voran. Ich würde wirklich empfehlen, schau es dir mal an, weil die Auswahl von Direct Messages und so weiter, was Filtern angeht und so, guck dir das mal an, weil von der Usability, also ich habe weder ein Problem mit dem neuen noch mit dem alten Element, ja, ich komme super mit beiden klar, ich weiß, dass viele Leute anders sehen, ich komme mit beiden super klar, aber schau es dir mal an, wenn du damit in der Vergangenheit Probleme hattest oder auch, das mal Leuten einfach zeigen willst, so hey, so sieht das wahrscheinlich dann in Zukunft aus, dann kann man das in Ordnung nutzen, weil die brauchen meistens ja keine Threads oder Spaces oder sowas. Also, ne, weiß nicht, Mutter, Oma, wer auch immer.
Also Threads ist schon, finde ich schon praktisch. Aber ja, da kommen wir wieder, ne? Welchen Client hast du, was kannst du?
Ja, wie bei XMPP ebenfalls ein Problem. Kriegst du noch irgendwas oder sonst mal
weiter? Ich habe dir nichts hinzuzufügen. Nein, Michael hat es doch.
Alles klar. Die schärfste Analyse überhaupt. So,
ja, klar und mit Zitaten gespickt und ganz klare Kritik an, was passiert eigentlich hier gerade. Kommen wir ins Fediverse, zu unserem Unterpunkt Fediverse. Und zwar ist die Social Web Foundation begründet worden, mit ganz vielen Leuten aus der Industrie. Also Selbstbezeichnung Industrie, ich würde es nicht so nennen. Dazu gehören unter anderem Mastodon, Flipboard, Automatic natürlich, nicht Atomic, Meta, Ghost, hier die Blogging-Software, PixelFed kennt ihr auch, Medium natürlich, Iftas, die unter anderem waren die nochmal so Blogging-Listen und Analyse-Software zur Moderation unter anderem, was ganz cool ist. WriteAs, auch wieder eine Blogging-Software, die ein bisschen mehr sich an Medium orientiert und sehr minimalistisch ist. Fastly sagt mir gar nichts. Vivaldi ist mir durchaus bekannt, ist nämlich ein Browser. Und The BLVD oder Boulevard, keine Ahnung, da kann ich nichts zu sagen. Aber bei Flipboard, das ist halt die entsprechende App, die inzwischen Mastodon, nicht Mastodon, aber zumindest Fediverse mit implementiert hat. Automatic ist klar, ist WordPress. Aber bei Flipboard ist ganz cool, weil es dann überhaupt eine Kommunikationsmöglichkeit gibt, über Beiträge, die man da so sieht, sich auszutauschen. Das ist ganz nett. Also da passt das Fediverse meines Erachtens auch ganz gut rein. Was soll denn diese Foundation jetzt eigentlich? Naja, sie soll das soziale Momentum aufnehmen, was das Fediverse so hat. Es ist eine Non-Profit-Organisation, die Aktivitäten, die im Rahmen von ActivityPub stattfinden, mal zusammenbringen soll. Und da gibt es 3 Personen, die da in den, ja, sagen wir mal, Vorstand einberufen worden sind. Das ist Evan Prodromu. Das ist der ursprüngliche Erfinder, wenn man so möchte, der ursprüngliche Autor des ActivityPub-Standards. Und hat auch Bücher geschrieben über ActivityPub, was man bei O'Reilly sich anschauen kann. Dann Mallory Knodel, die ist früher CTO für das Center for Democracy and Technology and Human Rights und Internet Standards Researcher. Also ne, auf jeden Fall ist sie Executive Director. Und Tom Coates, Product Designer und Entrepreneur, also Unternehmer, der dann als Product Director arbeiten wird. So, und da gibt es dann schon erste Ideen, worauf man sich da konzentrieren möchte. Das ist einmal grundsätzlich so Education, ne? Also wie kann dieses Social Web, also sie nutzen das Wort Fediverse nicht so sehr, auch wenn es natürlich direkt damit assoziiert ist, aber sie wollen es als Social Web bezeichnen, okay, und darüber aufzuklären, dann Policymakers, also alle, die in der Politik unterwegs sind, also im Endeffekt Lobbyismus zu betreiben für ActivityPub, dann geht es auch darum, das ActivityPub-Protokoll zu verbessern und zu erweitern, wenn notwendig, und entsprechende Tools zu entwickeln. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben sie auch, glaube ich, sie haben im Rahmen dessen auch schon ein erstes, haben so Präferenzen schon geäußert. Also es gibt schon erste Missionen und Projekte, die angegangen werden sollen. Also kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber auf jeden Fall, ist im Endeffekt erstmal eine Lobbyorganisation, ne, die halt dabei helfen soll, ActivityPub und das Social Web oder das Fediverse entsprechend zu verbessern. Wie wir ja heute schon viel besprochen haben, ist die Frage, ob Automatic und Meta da gut mitziehen, fraglich, aber im Hinterkopf zu behalten. Genau, dann kommen wir zu Mozilla. Und zwar, die schließen nämlich ihre Mastodon-Instanz, anstatt sich dem der Social Web Foundation anzuschließen. Mehr gibt es da, glaube ich, auch eigentlich nicht zu erzählen, als dass das natürlich einen riesen Shitstorm im Fediverse bedeutet hat. Während sie alles Mögliche, irgendwelche neuen Werbebereiche, also als ne, Einkommensbereiche irgendwie versuchen zu ergattern, dann ausgerechnet eine auch relativ kleine Mastodon-Instanz dann schließen. Also heißt jetzt nicht, dass da gar nichts passiert ist, aber ne, im Verhältnis zu dem, was Mozilla sonst so an Kohle ausgibt, ist das schon, naja, also handhabbar. Und deswegen haben sich natürlich auch viele darüber gewundert, dass ausgerechnet Mozilla als die Vertreter ne, von nicht nur Social Web, sondern Privatsphäre-affinen Lösungen sich da wieder zurückgezogen haben, obwohl es ja sogar schon eingerichtet hat. Genau, gibt es da irgendwie von eurer Seite Kommentarpotenzial?
Schade, dass das passiert, ja. Aber ist halt Arbeit.
Ja, das kann man wohl sagen. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Fedify 1.0.0, also endlich in der 1.0er-Version da. Das ist also das ist eine TypeScript-Library, dieses Fedify, was auch benutzt wird unter anderem von Ghost, die es war wirklich witzig. Ghost hatte ja damals gesagt, ja, wir würden gerne das Fediverse bei sich im Blog irgendwie mit einbinden, finden das eine ganz coole Idee und wir haben da Bock drauf, wir wollen das wohl machen. Und dann kamen dann so Leute um die Ecke, hey Leute, ihr müsst nicht alles neu implementieren für Ghost. Und ihr nehmt jetzt einfach diese TypeScript-Library, ne, und dann baut ihr die entsprechend in eure Software da ein. Und der Ghost-Entwickler oder die Ghost-Entwickler, das war schon spannend, die haben halt ein Newsletter, wo sie dann auch gezeigt haben, ah ja, und das haben wir erweitert und das haben wir verbessert und so. Das heißt, sind hier gerade Open-Source-Projekte, die sich auch gut gegenseitig befruchten. Und dass jetzt Fedify auch in der 1.0er-Version da ist, bezeugt einfach nur davon, dass da gut zusammengearbeitet wird. Grundsätzlich geht es darum, dass ihr eine High-Level-API habt mit dieser TypeScript-Library, mit der ihr dann wirklich alles abdecken könnt. ActivityPub-Objekte, Webfinger, HTTP-Signaturen, Link-Data-Signaturen und Object-Integrity-Proofs. Klingt natürlich auch toll. Aber einfach bestimmte Technologien, die für ActivityPub und für das Handhaben des Fediverse notwendig sind. Und sie haben auch bestimmte Zusatzelemente mit drin, also Zusatzfunktionen mit drin, dass sie interoperabel mit Mastodon und Metathreads sind. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch Command-Line-Tools und andere Integrationen zu bekannten Web-Frameworks, die man entsprechend dort nutzen kann. Deswegen, wenn ihr mal euer eigenes Projekt da diesbezüglich aufsetzen wollt, schaut doch mal bei Fedify vorbei. Wir sind auf jeden Fall bei einer Version, bei der man von Stabilität ausgehen kann. Dann habe ich noch was Neues, nicht was Neues, aber was Schönes mitgebracht, nämlich dass Lemmy angeblich, zumindest ne, was so Statistiken angeht, im letzten Monat tatsächlich nah an die 1,5 Millionen aktiven Nutzer rankommt. Was schon relativ heftig ist, aber klar, das Fediverse, ne, befruchtet sich ja auch gegenseitig. Ist auf jeden Fall schon mal schön zu hören. Schaut einfach mal nach. Ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das ganz gut erheben kann. Aber es ist schön zu sehen, dass das sieht man auch in den Kommentaren in der Diskussion, dass viele Leute einfach Reddit komplett hinter sich lassen. Also sie einfach sagen, das sieht zwar von außen noch ganz gut aus, was da irgendwie die Gesundheit dieser Communities angeht, von außen, wenn man nur einfach drauf guckt und nicht intensiv daran beteiligt ist, aber grundsätzlich sind super viele Leute gegangen. Man beutet da quasi die ehrenamtliche Arbeit auf Reddit aus und Lemmy oder das Threadiverse, also PyFed und andere Software, die helfen da wirklich für eine Alternative dazu darzustellen, die wohl auch zumindest in einigen Thematiken und Subreddits oder Communities ganz gut funktioniert. So, und dann kommen wir zum, ja, wir haben noch zwei, drei Sachen. Also, Mastodon kündigt an, Fediverse Discovery Providers zu entwickeln. Es gibt ja Funding von NGI Search dafür, um das umzusetzen. Und es geht darum, im Endeffekt eine große dezentrale Suche einzubetten und diese Services, diese Software entsprechend miteinander kompatibel zu machen. Also Suche und Discovery. Dann gibt es Spam Detection ist ein Thema, was angegangen werden soll. Blog-Synchronisation, damit man nicht alle Einzelteile entsprechend synchronisieren muss. Link-Preview-Generation soll gut funktionieren. Und es soll eine Helpdesk-Integration geben. Da versucht gerade Mastodon tatsächlich, also die GmbH oder inzwischen nur GmbH von Mastodon, das voranzubringen. Im Moment sind aber die Prioritäten ganz klar bei der Discovery, bei Blocklisten, bei Content- und Nutzersuche und bei der Instanzen und andere Services, die ans Fediverse angeschlossen sind, an die Discovery von den beiden Elementen gesetzt. Ihr könnt euch da die Details nochmal anschauen, wir wollen jetzt nicht so tief reingehen, aber es ist auf jeden Fall spannend und es zeigt halt, dass Mastodon sich da auch committet. Die Probleme, die halt durch Dezentralität einfach automatisch entstehen, ja, es ist halt einfach komplizierter, sieht man an Mailfixer genauso. Es ist einfach komplizierter, sowas umzusetzen, deswegen ist schön, dass da in genau diese Probleme auch investiert wird, Zeit investiert wird und Ressourcen investiert wird. So, dann habe ich noch was anderes mitgenommen, nämlich RSS Parrot. Das ist einfach nur ein nettes Tool, was Fediverse integriert mit RSS. Ja, also es ruft zum Beispiel, ihr könnt das einfach abonnieren und es ruft zum Beispiel, es ist im Endeffekt ein RSS-Feed-Reader in uns, der jetzt nochmal released worden ist und nochmal ein paar mehr Features für das Fediverse mit dabei hat. Ihr könnt Fediverse-Accounts folgen, die haben zum Beispiel meistens einen Link in irgendwelchen Posts und diese Links werden dann selbst geöffnet und dann als Element aus dem RSS-Feed-Reader angezeigt, was natürlich auch ganz nett ist. Wenn ihr zum Beispiel so Promotional-Mastodon-Accounts oder sowas kennt, wo Projekte dann quasi immer nur auf ihrer Webseite oder auf andere Inhalte verlinken und das da nur ankündigen, dann könnt ihr das dort quasi wie so ein RSS-Feed-Reader selber benutzen. Und da gibt's auch andere Implementationen für andere Feed-Managements und andere Kompatibilitäten, nicht nur fürs Fediverse, sondern auch für Bluesky und andere. Substack auch und so. So, dann noch der Hinweis, dass NLNet PixelFed fundet, was sehr schön ist. Da gibt es eigentlich erstmal nichts zu erzählen, außer dass die Loops, also ne, PixelFed organisiert ja oder baut gerade an einer Lösung, so eine Art TikTok-Antwort zu bieten im Fediverse. Die nennt sich Loops, loops.video, glaube ich. Und das Problem ist, dass sie jetzt vor kurzem Metas Threads tatsächlich angekündigt hat, den Begriff Loops für sowas wie Threads, also das ist also wirklich total verwirrend, Loops zu verwenden für wie das Threadiverse normalerweise funktioniert. Also so eine Art, Meta scheint wohl gerade daran zu arbeiten, Threads noch um sowas zu ergänzen, wie so eine Art Reddit-Alternative. Mal gucken, wie das so wird. Und deswegen haben sich die Entwickler hinter PixelFed, unter anderem DanceUp, dazu entschieden, das noch ein bisschen weiter nach hinten zu schieben, den Release mit Loops. Ich hoffe, dass bis dahin was auch immer dann gelöst ist. Aber es ist schön, dass NLNet mal wieder da Funding für betreibt. Und ich bin tatsächlich immens gespannt, wie gut Loops funktioniert. Es gibt ja schon eine Private Beta, aber dann wird es eben zur Public Beta. Ich bin gespannt und schauen wir mal.
By the way, ich bin gerade nochmal auf loops.video gegangen. Short Video Sharing, da ist ein Countdown. Der zählt noch 7 Tage an und 10 Stunden.
Genau.
Nach hinten gesetzt heißt das, die haben nochmal eine Woche draufgelegt oder wie?
11 Tage, um genau zu sagen. Eigentlich hätte es jetzt diesen Mittwoch veröffentlicht werden sollen.
Verdammt, hätte ich verpasst.
Aber genau, ich habe es mir sogar in den Kalender eingetragen. Und das mache ich sonst normalerweise bei mache ich inzwischen noch nicht mal mehr bei Gnome Releases. aber das war mir dann schon wichtig. Ich habe auch, also bin da auch wirklich,
ich finde das auch sehr gespannt. Spannend. Total. Ja. Ich freue mich drauf.
Und wir haben noch was Neues, nämlich eine neue große Version, die veröffentlicht worden ist.
Genau, bei Mastodon selbst, nämlich dem Urgestein des Fediverse sozusagen, wenn man möchte. Bringt viele große und kleine Benefits für Neueinsteigende und Eingesessene, habe ich es getitelt. Und zwar warum? Es gibt vor allen Dingen auch auf Mastodon, finde ich, aufgrund der doch, finde ich, großen Diversität, die man dort finden kann, wenn man sie sucht, gibt es auch viele Menschen mit die besondere Bedürfnisse bezüglich ihrer Wahrnehmung haben. Und was ganz sehr, 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 also was ich viel gelesen habe, vor allen Dingen von Menschen, die eine große Basis haben, die also viele, viele Follower haben, die auch viel darauf reagieren und teilen und dementsprechend mit ihren Inhalten, also überzeugen, beschwerten sich schon des Öfteren, ey, es ist total toll, dass ihr alle meine Inhalte teilt, aber ich krieg jedes Mal eine verdammte Benachrichtigung. Und es gibt vielleicht auch Leute, von denen willst du nicht wissen, dass sie deine Inhalte teilen. Und also das ist alles so eine Sache gewesen, die war immer sehr kompliziert, weil man musste dann einfach alles ausschalten, damit man seine Ruhe hatte. und konnte nicht so selektiv zum Beispiel sich benachrichtigen lassen. Das hat sich zumindest jetzt in der Web-Variante von Mastodon geändert. Man kann Benachrichtigungen werden nun zukünftig gruppiert. Das heißt, wenn zu einem Beitrag zum Beispiel Interaktionen stattfinden, dann werden diese zusammengefasst. Man kriegt nicht jedes Mal einen Kling. Man kann unerwünschte Benachrichtigungen, also nach verschiedenen Typen und nach Accounts filtern und so eben halt keinen Kling bekommen. Des Weiteren gab es sowieso ein Redesign der offiziellen Web-App. Da wurde nochmal ein bisschen was an der Struktur geändert. Was ebenfalls dazu kommt, ist ein Karussell mit Follow-Empfehlungen. Das ist besonders für neue Accounts interessant, denn häufig landet man ja in einer relativ leeren Timeline, wenn man keine Hashtags hat, denen man folgt oder eben halt noch nicht so viele aktive Accounts synchronisiert. Und das soll nun zusätzlich transparent werden, indem halt der Grund für die Empfehlung, also zum Beispiel, das ist ein beliebter Account, das ist ein Account, der mit vielen anderen Accounts interagiert und so weiter, dass das mit angezeigt wird, damit man noch weiß, warum wird mir dieser Follower empfohlen. Und es gibt noch ein weiteres klitzekleines Feature, das vor allen Dingen für Newsseiten interessant ist, und zwar können Publisher das Fediverse-Profil eines Seitenautors in der Link-Vorschau anzeigen lassen. Dazu muss man einen HTML-Code in seiner News-Plattform, also WordPress oder was auch immer man verwendet, hält hinzufügen und dann wird automatisch auf das dazugehörige private Autorenkonto zum Beispiel verlinkt, dass Leute, also JournalistInnen beispielsweise da in der Lage sind, ihre Inhalte gezielter zu fördern und zum Beispiel, wenn man ganz bestimmte Personen halt besonders gerne liest, die auf einer bestimmten Plattform veröffentlichen, dann dort eben halt auch leichter findet und ihnen direkt folgen kann, um so zum Beispiel alle Inhalte mitzubekommen.
Gut. Und bevor wir jetzt in die nächste Kategorie gehen, möchte ich einmal ganz kurz erzählen, dass unsere Zuhörer einfach nur mega sind und der Pascal gerade lieberweise im Chat schon gesagt hat, so, Spenden, super Idee, direkt für die OpenBSD Foundation und ich direkt hinterher, OpenWRT und das dritte Projekt überlegen wir uns gerade noch und hätten dann zusammen 60 € für gute Zwecke für Open Source heute Abend gespendet. Finde ich klasse, vielen Dank auch nochmal dafür. Gut, und damit kommen wir
Zockerecke.
Sollten wir einen Jingle hören? Denn wenn ja, dann kam er bei mir nicht an.
Dann, Entschuldigung, du solltest einen Jingle hören. Warte, ich gebe nochmal einen Versuch. Wie wäre es jetzt?
Zockerecke.
Viel besser. Und dann kann ich nämlich jetzt auch starten mit meiner üblichen Rubrik mit This Month in Valoran. Es gibt wieder kleine Neuigkeiten. Ich habe wie immer versucht, mich auf das Nötigste zu beschränken. Es gibt eine neue Freezing Potion, die auch Effekte canceln kann. Also zum Beispiel ist es immer so gewesen, dass wenn man bestimmte Aktionen ausführt, dann können die nicht direkt unterbrochen werden und so können zum Beispiel Schadenseffekte noch durchgehen, selbst wenn man jetzt zum Beispiel dann irgendwas anderes, wenn man zum Beispiel Ausweichversuche oder sowas macht. Das war immer so ein bisschen hacky und jetzt soll es halt auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel direkte Aktionen zu unterbrechen und das soll mit dieser Freezing Potion möglich sein. Die kann sowas dann unterbrechen, wie zum Beispiel, wenn man gerade brennt und dann eingefroren wird, dann sollte man vielleicht nicht weiter brennen. Solche Sachen. Genau, es gibt ein neues Kommando, mit dem man den Chat komplett leeren kann. Es gibt eine neue Limitierung für Handelsanfragen. Also man kann da Sachen einstellen, oder beziehungsweise sie werden wahrscheinlich noch einstellbar werden, weil sie wahrscheinlich in der UI noch nicht drin sind. Was wahrscheinlich ganz gut ist, weil man kann bestimmt sehr gut andere SpielerInnen nerven, indem man ihnen einfach ständig Handelsanfragen schickt. Und damit das den Chat zu spammt. Meine Güte. Genau, was gibt es noch? Es gibt neue Schwertanimationen, mal wieder, also scheinbar wird da die ganze Zeit dran gearbeitet, irgendwie scheint da jemand mit den Animationen nicht zufrieden zu sein. Chat-Message-Längen können limitiert werden zukünftig, es gibt bessere Tooltips für Rezepte, es wurde ein neues Monster eingebaut, die Hydra, ja, sie hat 3 Köpfe, was auch sonst, und es gibt, zukünftig eine Permadeath-Option für Charaktere geben, dann werden diese sofort entfernt. Außerdem gab es keine Probleme bei einem Airshipper-Update in der Vergangenheit. Da ist wohl ein GitLab-Token ausgelaufen. Michael, kommt dir das bekannt vor? Ja, ist denen auch passiert. Oh,
der Seitenhieb einfach mittendrin bei seinen Valoranus. Sehr gut.
Ja, das ist, ich finde das, also ganz ehrlich, Ich glaube, jedes dritte Projekt ist einfach über diese neue GitLab-Policy drüber gestolpert, dass jetzt alle Tokens auf, ich laufe innerhalb eines Jahres ausgestellt wurden vor knapp einem Jahr. Und ja, dementsprechend da jetzt alle am struggeln sind. Ich finde das witzig.
Also Chris und ich sind da erst neulich auch hart drüber gestolpert und deswegen kam jetzt der Hieb. Ja, ja.
Ja, gib's zu, ist schon witzig. Also ich meine, es war doch klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die da drunter leiden.
Ja.
Okay, du darfst.
Ah, gut.
Cyberpunk.
Chu-spammen. Cyberpunk, kurzes Update. Wer auf einer AMD-Grafikkarte Cyberpunk 2077 spielt, kann jetzt auch die Fidelity FX Super Resolution 3 Upscaling-Methode verwenden. Damit kriegt ihr mehr Frames per Second bei ganz toller Auflösung.
Ah, das ist super. Dann überlege ich mir vielleicht irgendwann mal, wenn ich wieder Zeit haben sollte, vielleicht dieses Spiel auch mal zu kaufen.
Ja, ich habe es ja gekauft und das ist ein bisschen, ich habe es auch zu einem Zeitpunkt gekauft, in dem es schon nicht mehr so wirklich verbuggt war, also wo ich das Ganze mal durchzocken konnte, aber es ist so ein wirklich toter, also so leidenschaftsloser Vierfach-A-Titel. Also es ist so, ja. So schlimm. Also es ist wirklich, also ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, überhaupt nicht, ne? Aber und es sieht auch alles toll aus und so, und sie haben sich schöne Sachen da überlegt. Aber es wirkt wirklich seelenlos. Also nicht, also weil es keine überzeugende, also sie spielen mit ganz vielen Elementen, es gibt witzigerweise auch ein paar Video-Essays, die man sich dazu auch mal angucken kann, warum Cyberpunk eigentlich so ist, also warum es sich so komisch anfühlt einfach. Weil
Empfehlungen entgegen.
Ja, werde da nochmal was raussuchen, aber es ist wirklich, es wird eine Story erzählt, das klingt ja alles toll und sie haben tolle, spannende, auch erschreckende Elemente mit drin, also, ne, aber es ist keine kohärente Philosophie da zu erkennen, ne, also was da jetzt eigentlich passieren soll. Und, das kriegt man eigentlich aus normalen RPGs, die man so kennt, ja, egal ob The Witcher oder, weiß nicht, wer sich noch erinnert, das war zumindest mein Fable damals, Knights of the Old Republic, ja, wo man der dunklen oder der hellen Star Wars Seite quasi der Jedi und Zip und so weiter sich anschließen konnte. Ne? Da gab es aber eine kohärente Philosophie dahinter, in welche Richtung es geht, und man entscheidet sich dann, freiwillig dann da in die Richtung der Sith zu gehen oder so. Und das ist da irgendwie, anders gelaufen auf jeden Fall.
Michael? Ich hatte Cyberpunk 2070 als Let's Play durchgesehen, also ich habe es jetzt nicht selber gespielt. Ich finde, das, was du beschreibst, trifft zu auf diesen Open-World-Aspekt. Erstmal ein bisschen von GTA verwöhnt, da ist die Welt so ein bisschen, wie du selber sagst, vielleicht etwas weniger liebevoll. Aber was die Story angeht, habe ich tatsächlich das anders wahrgenommen. Ich fand die ganzen Story dahinter eigentlich ziemlich cool. Auch mit dem Verlust des, also ich spoiler jetzt nicht, aber es ist, fand ich spannend. Die Elemente haben mich durchaus mitgenommen. Fand ich bei Cyberpunk eigentlich ziemlich cool. Und mir ist zum Beispiel im Gegenteil, wie du das beschreibst, aufgefallen ist bei Baldur's Gate, wo ich mir ein bisschen schwer getan habe, da irgendwie so zu immersen in der Story. Das war aber, es war ja ein bisschen eine sehr eigene Wahrnehmung bei den Sachen.
Bestimmt. Also ich habe Baldur's Gate nie gespielt, aber ich weiß, dass es halt super, also von den Leuten, die so D&D spielen und so weiter, in meinem Umfeld halt super abgefeiert worden ist. Wie geil und toll und wie man sich da, ne?
Ist auch von dem Inhalt einfach, also das ist ja eine eigene Geschichte gewesen, wo auch Leute gesagt haben, das setzt neue Maßstäbe, und andere Leute dann gesagt haben, nein, das setzt keine Maßstäbe, sondern das ist einfach nur brutal, wie Leute und die Entwickler ausgenutzt werden und dann einfach in der Crunch-Time so viel massiv Content machen, und das ist kein Maßstab für irgendwas. Komma, aber ja, das war inhaltlich, aber das trifft jetzt ein bisschen ab, Entschuldigung. Du wolltest gerade noch zu Ende denken.
Nö, nee, das war's.
Gut.
Dann kommen wir jetzt lieber zu
Machen wir weiter.
Month in Steam Deck News. Erstmal erfreuliche Dinge. Meine frühere Lieblingsdistribution, Arch Linux, kooperiert jetzt in Zukunft mit Valve, meinem vergangenen Lieblingsunternehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Sowas gibt's nicht. Aber Valve hat angeboten, Arch Linux vor allem mit Alkohol und Infrastruktur zu unterstützen, unter anderem mit einem Build Service Infrastructure, ja, also um eben alles auszutesten und zu schauen, ob die ganze Distro dann nach dem im Rolling Release Prinzip auch gut funktioniert, um das alles auszuprobieren. Und es soll eine Secure Signing Enklave geben. Bedeutet, dass die ganzen Packages, die derzeit alle individuell durch die einzelnen Paketierer signiert worden sind, dass diese dann zentral von einer Instanz kommen, wo sie dann also einmal signiert werden und nicht durch irgendwie 15 unterschiedliche Packager. Also ich hatte das Problem in der Vergangenheit auch und das war vorher einfach nicht möglich. Und die Arch Linux Projekt Mitglieder sagten auch, sie sind super froh, dass sie jetzt endlich mal solche, sagen wir mal, basalen Schritte, also ich finde das immer noch sehr, sehr gut, dass sie das tun und so, aber es ist also, ne, Build-Service-Infrastruktur und auch, wie gesagt, Secure Signing Enklave, das sind solche Sachen, die schon eher gängig sind, also gerade bei größeren Distros, die einfach mehr Ressourcen haben. Und sie sagten einfach nur, sie sind einfach froh, dass Valve sich da bereit erklärt hat, damit mit solchen basalen Sachen zu helfen, weil sie dann einfach einen größeren Schritt in viel, viel zukunftsträchtigere Sachen machen können und nicht quasi die ganze Zeit darauf warten müssen, endlich diesen Schritt machen zu können. Genau. Das erstmal von Valve und Arch Linux. Und ich glaube, das wurde also von allen Seiten, egal ob jetzt Steam und Valve-Fans noch Arch Linux-Fans, auch in der Linux-Szene super positiv aufgegriffen, dass man sich da so verpflichtet aus Valve, von Valves Seite her.
Jeden Fall. Und ein wunderschönes kleines Tool, welches ich sowohl auf meinem Heimrechner als auch auf der Steam Deck gern verwende, ist Bottles. Und das hat noch ein kleines Update mitgebracht, welches Windows 11 Support nämlich bringt. Also tatsächlich ein Windows 11 vorzutäuschen Support sozusagen. Und ebenfalls ein wichtiger Fix, wie ich finde. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Bottles direkt über einen URI-Befehl auszuführen, über bottles.run. Und das hat wohl nicht richtig funktioniert und führte teilweise zu Problemen beim Ausführen von Verknüpfungen, was für die Steam Deck auch nicht ganz irrelevant ist, weil diese Mechanik, je nachdem, welche kleinen Tools ihr da vielleicht für euer Frontend verwendet, direkt auch verwenden kann. Das wurde ebenfalls mit der neuen Version wohl gefixt.
Und dann kommen wir zu SteamFork, also einem SteamOS für andere Handhelds und PCs. Wir haben hier schon von vielen anderen Distros gesprochen, von Chimera OS, von Bedside, von Obara, was basierend auf Fedora ist, von HoloISO. Und man muss sagen, SteamFork basiert auch auf HoloISO, welches wiederum auf Arch Linux aufbaut. Also soll ja keiner sagen, dass irgendwie die Vielfalt an Distros und Möglichkeiten hier irgendwie ein Problem darstellen würde. Aber warum gibt es eigentlich SteamFork? Ist ganz spannend. Andrew Wyatt, der gesagt hat, ich brauche jetzt hier mal was auch funktioniert für andere Devices. Nämlich er hat nämlich ein Aeon Neo Flip KB Handheld und sagte so, ich hätte da gerne SteamOS drauf, weil das Windows da drauf, was da drauf ist, veraltet ist und auch nicht schön und überhaupt und die Hardware auch eigentlich nicht ordentlich ausnützt. Und er hat gesagt, okay, dann muss ich das jetzt wohl selber bauen. Das Spannende ist, dass Andrew Wyatt sowas Ähnliches selber früher auch mal gemacht hat, nämlich für den EPC damals von Asus, also so eines der ersten Netbooks, die man so kannte, die so ein typisches Netbook waren, und hat damals eine eigene kleine Distro gebaut, damit diese, weil das ja so eine Art Intel-Atom-Prozessor war, dass das entsprechend supported wird. So, und jetzt macht er das selber mit der Steam Deck, beziehungsweise eben nicht mit der Steam Deck, sondern mit dem Aeon Neo und andere. Und genau, hat sich darauf fokussiert, dass es im Endeffekt genau dasselbe Empfinden und genau derselbe Umgang sein wird wie bei SteamOS auch, nur dass der Fokus auf der Kompatibilität mit der entsprechenden Hardware liegt. Und geht es jetzt auch nicht darum, ne, also ohne Pakete von Drittanbietern hinzuzufügen oder irgendwelche Kernfunktionen zu verändern, sondern wirklich ausschließlich das SteamOS-Feeling auf andere Hardware sein. Genau, und das eben halt... Da gibt's dann noch so ein paar andere Elemente. Also sie haben Optimierungen zur Energieverwaltung integriert, die ja gerade bei einem Handheld elementar sind, sogar noch elementarer als bei einem Laptop meines Erachtens nach. Lüfterkontrolle ist mit dabei. Und sie deaktiviert, wohlgemerkt, standardmäßig auch die RGB-Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob das ein Stromsparelement ist, aber ich fand's auf jeden Fall sehr witzig. Hey, mein Handheld ist ja viel langsamer, seitdem die Leuchten nicht mehr an sind. Weil man ja immer sagt, RGB macht alles schneller, wenn es bunt leuchtet. Genau, ansonsten ist es möglich, natürlich ganz normal Programme über das Flatpak-Format zu installieren. Es ist auch möglich, das Ding einfach zu booten, also SteamFork einfach zu booten über Wechselmedien, also USB-Laufwerke, MicroSD-Karten, sodass man es auch einfach mal ausprobieren kann, anstatt es direkt auf die Festplatte zu bügeln. Genau, und man kann es natürlich eben nicht nur auf Handhelds installieren, sondern auch auf ganz normalen, handelsüblichen PCs und Notebooks.
Wo wir gerade nochmal bei Steam waren. Just in diesem Moment hat Liam Dowie nochmal einen rausgehauen und darauf hingewiesen, dass sich gerade bei Steam etwas in der UI verändert hat, nämlich beim Checkout des Kaufs weisen sie jetzt, was ja auch schon immer der Fall war, deutlich darauf hin, dass man kein Spiel kauft, sondern die Lizenz zur Nutzungsberechtigung eines Spiels bei Steam kauft, was sie wohl aufgrund einer Gesetzesänderung in Kalifornien wegen getan haben. Und es springen gerade sehr viele Leute und insbesondere auch Konkurrenten auf diesen Zug auf. GOG.com hat bereits einen Screenshot rausgehauen, wo dann drauf steht, ja, bei uns steht nämlich, dass du, wenn du ein digitales Produkt kaufst, dass du das Recht hast, Offline-Installer herunterzuladen, welche wir dir nicht wieder wegnehmen können. Und ähnliche Gespäße, also da bewegt sich gerade was. Nur um mal nochmal daran zu erinnern, Steam ist immer noch eine For-Profit-Organisation, die wollen immer noch Geld machen und sie werden euch niemals Spiele verkaufen, sondern nur die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen, solange Steam existiert und der Meinung ist, dass das toll ist, dass du das darfst.
Sehr schön, sehr schön. Habe ich gleich direkt das nächste Beispiel. Spec Ops The Line, eines der größten Flops der Shooter-Geschichte und gleichzeitig eines der genialsten Spiele, wenn es um den Umgang mit dem Thema Krieg, First-Person-Shooter und anderen moralischen Ansprüchen an Gaming geht, was auch heute immer noch auch wieder mal Video-Essays noch und nöcher produziert und Leute wirklich nachhaltig geprägt hat, ist jetzt nicht mehr auf Steam verfügbar. Also ihr habt es mal gekauft, ihr dürft es auch weiterhin behalten, erstmal zumindest, bis Steam irgendwann mal untergeht oder so. Aber genau, es ist weiterhin nur eine nutzbare Lizenz, aber es wird nicht mehr verkauft, weil die Lizenzen für, ich glaube, die Songs oder für irgendwas anderes auf jeden Fall ausgelaufen ist, also von 2K damals. Das heißt, auch da ist dieses Lizenzproblem, wenn auch ein bisschen anders, leider gängig. Und tatsächlich muss man leider, also das ist natürlich überhaupt gar kein Aufruf, aber es ist erstmal eine Feststellung, dass Pirating, ja, und eben Offline-Games haben und so einfach nachhaltiger ist, wenn es darum geht, die Spiele auch nachhaltig weiter spielen zu können. Ja, und PC-Spiele übrigens insgesamt. Also ich hatte ja mal eine Xbox 360 und ich muss euch sagen, davon die Spiele, die kann ich halt, also da ist nicht mehr viel möglich. Ja, so. Ja, ich müsste die Steam, die Xbox anschließen, müsste erstmal Updates fahren, Patches runterladen und so weiter und so fort. Und wenn ich, es gibt einfach keine gute Lösung, wie nachhaltig mit Spiele umgegangen werden kann. Und das werden ja jetzt auch schon alte Spiele einfach weggeworfen, obwohl sie einfach eine ganz spezielle Atmosphäre hatten, einen ganz speziellen Anspruch da an das Game. Erinnert so ein bisschen an Star Wars, an das Franchise, ja, wo George Lucas immer nach und nach alle Fehler, die er im allerersten Film gemacht hat, alle nach und nach mit CGI und so weiter ersetzt und überarbeitet hat, damit nicht auffällt, dass er früher mal ein paar Filmfehler dabei hatte. Mhm. Und da geht's aber auch noch darum, durch Remakes und so weiter einfach mehr Kohle zu machen, ja. Wie bei Horizon Zero Dawn, ja, wo das Spiel gefühlt irgendwie 5 Jahre alt ist. Und jetzt gesagt wird, jetzt müssen wir noch mal mit abgefahrener, noch krasserer Grafik und die Leute es nicht sehen. Oder bei wie heißt es, egal, Last of Us, ja, genau derselbe Kram. Da guckst du das an und sagst, PlayStation 5 Pro. Ich sehe keinen Unterschied. Was passiert hier?
Ja, gut, dass wir das Thema noch mal aufgebracht haben. Weiter geht's. Mit der nächsten Rubrik, glaube ich schon, ne?
Ja, und aber auch hier schiebe ich wieder rein, das letzte Projekt, was wir jetzt lieberweise unterstützen, und nochmal danke an den Pascal dafür, ist jetzt die Internet Security Research Group, die unter anderem dahinter solchen kleinen bekannten Projekten steht, wie zum Beispiel Let's Encrypt. So, und damit geht's weiter.
Kommando der Woche.
Was man ja schon immer mal machen wollte in einem Terminal, ist zeichnen.
Was?
Ja, genau. Also, okay. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, irgendjemand bestimmt, aber wer das mal machen möchte, so im Terminal malen, der kann das mit folgendem Tool machen, das nennt sich Blockpaint. Ihr könnt wirklich mit unterschiedlichen Filtern und Brushes und Fill Buckets und so weiter, könnt ihr einfach selber, im Endeffekt Pixelgrafik, ja, im Terminal mit der Maus direkt also einfügen. Das sieht auch ganz witzig aus. Es gibt auch Undo, Redo, ne? Also rückwärts und so weiter und so fort. Und es gibt unterschiedliche Brush-Sizes, die ihr da nutzen könnt. Und ich finde es einfach so witzig, dass mal, also schaut euch das gerne mal an. Es ist irgendwie unterhaltsam, dass es dieses Kommando der Woche gibt. Aber gut.
Moment, Moment, ich schaff das.
Tipps und Tricks.
Knapp. Ich habe euch mitgebracht. Rally mit 3L geschrieben. Ist ein Self-Hostable Event Scheduler. Ja, ich weiß, es gibt doch schon ganz viele andere tolle Sachen, wo man sagen kann, ob man kann oder vielleicht, wenn es sein muss, an diesem Tag kann oder auch nicht an diesem Tag kann. Das kann inzwischen jede Plattform. Hier ist noch eins in fancy JavaScript. Schaut es euch an. Vielleicht ist es was für euch.
Genau. Dann auch da einfach mal einen Blick drauf werfen. Fabric, ein Web-Video-Editor. Gebaut mit Next.js und hat Server-Side-Rendering und hat auch noch Elemente von Static Site Generation mit drin, also ist auch relativ effizient. Es hat eine ganz normale Timeline, wie man das so von Videoeditoren so kennt. Es hat Filter, die man anwenden kann. Es kann sogar Animationen dort mit einbinden oder umsetzen, ne, durch Elemente, die dann verschoben werden. Und es hat, also es ist nun mal so, es hat halt Realtime-Preview. Ihr könnt euch das, was ihr da geschnitten habt, natürlich auch nochmal genauer angucken und dann exportieren in alles, was ihr so haben möchtet. Und ich finde diesen Ansatz ganz spannend. Nicht, dass ich jetzt da irgendwelche, weiß ich nicht, Web-Applikationen bei mir auf dem Rechner nochmal in einem separaten Chromium-Container haben möchte, das jetzt nicht. Aber die Möglichkeit, online mal eben Sachen zu editieren, weil vielleicht der Server dahinter zum Beispiel schneller ist als das, was man so, worauf man so sitzt, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das effizienter sein könnte. Richtig cool wäre es natürlich, wenn das noch kollaborativ gehen würde, ne? Also gemeinschaftlich quasi auf denselben Editor gucken. Und dann sieht man, ich probiere mal hier gerade was aus, der Greenscreen ist doch nicht ganz passend, ich zeig dir das mal kurz. Aber da müsste man Websockets implementieren und das wäre aber überhaupt da erst möglich. Bei Caden Live wäre das nicht möglich.
Ich finde es total cool, ist aber so ein bisschen Kategorie, warum leckt sich der Hund die Eier, ne? Aber cool, dass es das gibt. Ich habe euch noch einen kleinen Tipp mitgebracht. Wenn ihr Dateisysteme auf eurem Heimserver mergen wollt, so mehrere Ordner quasi in einer Ansicht in einem Ordner sehen wollt, da gibt es MergerFS, aber das wollte ich euch gar nicht mitbringen, weil ich nutze das tatsächlich, weil ich einen Haufen R-Clone-Mounts habe, also irgendwelche Cloud-Speicher zusammen mit irgendwelchen Ordnern mounte und habe jetzt neulich auch entdeckt, dass R-Clone selbst ein Union-Dateisystem hat, sprich man braucht gar kein MergerFS, sondern kann nur mit R-Clone-Bordmittel mehrere Cloud-Speicher sich zusammen packen und in einem einzigen Ordner mounten, hat dann alle Daten in einem Platz und nicht über mehrere Mount Points verteilt. Und wenn ihr mal mit R-Clone spielt, sowieso ein geiles Tool, könnt ihr euch aber das Union-File-System angucken.
Genauso wie es für KeePass ja sowas gibt wie nicht Vault, sondern irgendwie Safe oder so, als GTK-App, um es verwenden zu können, ne, Passwörter und so weiter auszutauschen, so braucht es ja eigentlich auch eine schöne Applikation, GTK-Applikation für Bitwarden, wenn man das denn nutzt. Und da gibt es Bitritter, was das tatsächlich tut, auf Codeberg zu finden, von Chef Koch entwickelt, Chef Koch wohlgemerkt ohne Vokale. Und wir schicken euch das natürlich wieder in die Shownotes mit dabei. Ich habe leider keine Screenshots gefunden und konnte es auch bisher noch nicht ausprobieren. Aber es sind nur noch ganz, ganz wenige Unter-To-Dos in der README zu finden, die noch nicht abgekreuzt sind, das heißt noch nicht erledigt sind. Dazu gehört, dass zum Beispiel bestimmte Eintragsdetails angezeigt werden können und die Identity zum Beispiel als Unterthema, die Identität von bestimmten Entries, noch nicht ganz funktionieren. Da wird gerade dran gearbeitet. Zudem soll man auch diese Entries natürlich editieren können und die ganzen editierten Sachen müssen natürlich auch gespeichert werden, als Details in den entsprechenden Vault. Also schaut euch das mal an, ja, probiert das vielleicht mal aus oder unterstützt vielleicht auch die Entwicklung, weil das kann gerade so, wenn ihr zum Beispiel ein Linux-Phone habt oder so oder unter GTK oder GNOME sowieso unterwegs seid, vielleicht eure Alternative zu anderen Clients von Bitwarden sein. Dann habe ich noch was Spaßiges mitgebracht. Das hätte man theoretisch auch in Zockerecke packen können. Sing Rocks, das ist eine Karaoke-Software, die ihr nutzen könnt. Da ist alles drin. Das ist ein Backend-Server, ein Webfrontend. Es gibt einen Playback-Client in den Play. Also es gibt einen Client, den ihr witzigerweise braucht ihr dafür noch nicht mal eine eigene Musiksammlung, sondern der zieht sich einfach die Sachen von YouTube. Ja, da gibt es sogar eine Möglichkeit, bestimmte Sachen in S3, also AWS S3 Storage zu packen. Oder lokale Dateien auch zu teilen. Also ihr könnt auch selber natürlich eure Dateien nutzen. Und das ist alles in diesem Mono-Repo mit drin von sing.rocks, also syng.rocks. Und was soll man sagen? Als Playback wird MPV verwendet. Ihr könnt MP3-Dateien nutzen. Es gibt auch für Windows gibt's auch eine Binary, die ihr nutzen könnt. Ein Großteil davon ist in Python geschrieben. Und dann könnt ihr gemeinschaftlich zusammen mit anderen Leuten einfach ein bisschen Karaoke singen. So, und dann gibt's noch Pynote. Pynote, haben wir öfters mal drüber gesprochen, von Pine64, deren Version eines Ink-Tablets, E-Ink-Tablets. Schönes Ding, 10,1 Zoll groß, ne, fast, also nicht ganz 300 dpi, 227 dpi, viele Graustufen, schönes Ding, 128 GB, kann man eine Menge mitmachen. Problem ist nur, A-Steuer in der Produktion und es gab bisher kein gutes OS, was man da hätte drauf spielen können. Aber das ist jetzt nachgeliefert worden von Maximilian Weigand. Der hat das entwickelt, auf Debian basiert und es ist inzwischen in einem Status, in dem man das als wirklich alltagstaugliches System einfach nutzen kann. Schaut euch das mal an. Wenn ihr selber vielleicht ein bisschen Kohle über habt, könnt ihr euch ja auch mal so ein Pynote einfach zulegen. Ihr könnt es tatsächlich einfach kaufen, nur eben halt als Dev-Version. Also der Endkundenpreis war ursprünglich mal bei 400 US-Dollar angedacht mit Stylus und Magnetcover und so weiter. Vorher waren es, glaube ich, $600 oder so. Also schaut es euch mal an. Es sollte eigentlich immer noch per Dev als Dev-Version verfügbar sein. Und auf jeden Fall habt ihr eine Distro, die ihr da auch drauf installieren könnt. Und ansonsten gibt es auch einen YouTube-Account von Maximilian Weigand, der immer mal wieder so die Fortschritte zeigt und so. Ich hatte da leider vor der Sendung keine Möglichkeit, nochmal drauf zu gucken, wie es gerade aussieht. Aber ist schön, sowas zu haben, weil ich habe so etwas. Das ist bei mir das Books Note Air 2, glaube ich. Und es ist leider geil. Es hat wirklich einen ganz speziellen Stellenwert, weil es eben kein ganz normales Tablet ist. Es ist kein Laptop und es entspannt ungemein, damit zu arbeiten. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das nochmal in Open Source hätten.
Wäre schön, wenn wir das in Open Source hätten, ist, glaube ich, ein wunderbarer Schlusssatz. Genau, und meiner Ansicht nach auch ein wunderbarer Titelvorschlag, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt sind wir erst einmal fertig mit der Linux Lounge und ich danke euch für diese lebhaften Momente und die Diskussionen und alles. Ich fand das sehr, 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 sehr schön. Genau, und danke auch an GNU/Linux.ch, GamingOnLinux.com, Foronix, Boiling Steam und wie sie alle heißen, die unsere Quellen, die wir verwenden und immer fleißig in unseren Shownotes für euch verlinken. Wir machen jetzt gleich weiter mit der Aftershow. Der nächste Sendetermin ist Sonntag, der 10. November um 17 Uhr. Wir haben auch wie immer den Sendeplan auf The Radio CC, falls ihr es nicht mehr wisst. Und wenn ihr Kommentare, Wünsche, Vorschläge, Hoffnungen, Kritik natürlich auch sehr gerne an unserer Sendung habt, dann schickt sie uns per E-Mail an kommentar@theradio.cc oder gerne auch über socialtechniks.de@theradio.cc erreicht ihr uns unter Mastodon und auf Matrix könnt ihr uns auch erreichen mit dem Hash trcc://matrix.org. Da ist unser Matrix-Kanal, wo der liebe Pascal uns heute so fleißig mit Impulsen versorgt hat und mit Michael darüber diskutiert hat, wo man denn am besten Geld hinspenden könnte. Michael, Dennis, danke euch. Es war mir immer ein inneres Kuchenessen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, tschüss und wir hören uns in der Aftershow.
Es war ein großartiger tschüss. Kuchen. Tschüss.